Okay, also ich weiß nicht genau, wie das Anfangritual ist oder wie genau man wann anfängt, aber ich fange jetzt einfach mal so ungefähr an. Laut Zeit wäre es so ungefähr 5 Minuten gewesen, also ich glaube, das ist jetzt schon okay, wenn ich irgendwie anfange. Okay, guten. Also ich bin gebeten, mal ein bisschen was zu erzählen zur Quantenkryptographie. Das ist vielleicht ein Thema, was ein bisschen abgefahrener ist im Vergleich zu den sonstigen Themen, die hier auf so einem Kongress behandelt werden. Also ich bin eigentlich Physiker und arbeite auch als Physiker und habe nicht direkt was mit Computersicherheit zu tun, aber das Thema, was wir eben bearbeiten bei uns in der Gruppe, das gibt so einen schönen Überlapp zwischen Sicherheit von Informationssystemen und ganz normaler Quantenmechanik, was eigentlich unser Hauptgeschäft ist. Und ich versuche es mal so ein bisschen zu erklären, was wir an Experiment durchgeführt haben. Ich bin überzeugt, es gibt einige Leute hier im Auditorium, die schon beliebig viel wissen über Quantenkryptographie. Ist ein relativ neues Gebiet oder eigentlich auch nicht so ganz neu. Ich sollte vielleicht vorausschicken, wenn irgendwas unverständlich ist, weil ich so rede, wie ich normalerweise zum Haufen Physiker rede, möchte ich einfach die Leute bitten, mich kurz zu unterbrechen und zu sagen, jetzt ist überhaupt nichts mehr verständlich und ich soll irgendwas nochmal erklären oder das war einfach völlig am Auditorium vorbeigeredet. Also wenn sowas passiert, bitte einfach unterbrechen und Fragen sofort stellen. Sonst rede ich irgendwie die ganze Zeit an euch vorbei eigentlich. Okay. Ja, ich fange einfach mal an. Quantenkryptographie ist was wir bei uns in der Gruppe machen. Unsere Gruppe besteht aus jede Menge Doktoranden und Diplomanten und ein paar davon sind hier aufgeführt. Also Matthäus Halder war ein Diplomant bei uns in der Gruppe, der hauptsächlich an dem Projekt mitgearbeitet hat. Patrick Zader, ein Doktorand. Henning Weyer, jetzt ein Diplomant, der angefangen hat. Tobias, auch ein Doktorand, der ganz frisch angefangen hat. Und Harald Weinfurter ist mein Chef. Der ist an der Uni München oder in so einer Zusammenarbeit zwischen der Uni München und dem Max-Planck-Institut für Quantenoptik. Das Ganze ist lokalisiert im wilden Süden in Bayern irgendwie. Und wir versuchen da so ein bisschen Spaß zu haben mit Forschungsprojekten, die uns Leute finanzieren beim BMBF und von verschiedenen europäischen Konsortien. Und das Thema soll eben sein Quantenkryptographie. Okay. So eine kleine Übersicht von dem, was ich zu erzählen versuchen werde, ist versuchen ein bisschen hinzuführen, was die klassische Problemstellung ist, also was macht Quantenkryptographie eigentlich, wozu kann man es brauchen. Obwohl ich sicher bin, dass viele Leute hier aus der Sicherheitscommunity schon längst wissen, was Kryptographie ist, anders vielleicht als das bei Physikern der Fall ist. Möchte dann so einen kleinen Ausflug machen zur Quanteninformation, also das ist so ein Gebiet, wo wir als Physiker versuchen, so einen Anknüpfungspunkt zu den Informatikern zu finden oder zur Informationstheorie zu finden, wo wir vielleicht versuchen, das, was wir beherrschen, in Kontakt zu bringen mit dem, was man an Informationsspeicherung irgendwie vornimmt. Dann versuche ich zu erklären, wie das sogenannte BB84-Protokoll funktioniert. Also das ist dieses ursprüngliche Quantenkryptographie-Protokoll, was Mitte der 80er Jahre von ein paar Theoretikern bei IBM vorgeschlagen worden ist und worauf eigentlich das ganze Gebiet der Quantenkryptographie und letztendlich auch Quanteninformation darauf basiert oder womit es irgendwie angefangen hat. Ich möchte zeigen, wie so ein Quantenkryptographie-System experimentell aussieht, was man experimentell machen muss, dass man sowas zum Laufen bringt und vielleicht so ein bisschen Ausblick geben, was verschiedene andere Gruppen zurzeit experimentell wirklich am Laufen haben oder ob das vielleicht eine Chance hat, in irgendwann mal ein Produkt Eingang zu finden, was man dann irgendwann mal in den PC reinsteckt. Dazu möchte ich so einen kleinen Abstecher machen zu also faserbasierten Systemen, weil das, worüber ich eigentlich erzähle, so unsere eigenen Arbeiten, tauschen sozusagen so einen Schlüssel zwischen zwei Parteien nicht über Glasfasern aus, wie man das vielleicht standardmäßig annehmen würde, sondern über freiraumoptische Verbindungen, wo sozusagen einzelne Photonen durch den Raum geschickt werden. Ich möchte ein bisschen was erzählen oder so einen Schnips, eine Idee geben, was eine mögliche Anwendung ist. Und hier muss man natürlich diskutieren, was sind so Angriffsmöglichkeiten von solchen Quantenkryptographiesystemen. Ich werde natürlich dort nur Bezug nehmen auf die Angriffsmöglichkeiten, die aus der Sicht der Physik irgendwie möglich sind und die ganze Softwareseite weglassen, weil da wissen hier alle sowieso viel besser Bescheid als vielleicht wir. Wenn noch ein bisschen Zeit bleibt am Ende, möchte ich noch auf so ein paar physikalische Aspekte vielleicht eingehen, wie man einzelne Photonen überhaupt macht. Also was ist es, womit man, wie macht man sowas, womit man versucht, Quantenkryptographie zu machen oder worauf basiert diese Quanteninformationen physikalisch wirklich. Und wenn ein bisschen Zeit bleibt, erwähnen, was verschränkte Photonen sind. Also das ist auch so ein Schlagwort, was in, im Zusammenhang mit Quanteninformationen immer wieder verwendet wird. Man hat verschränkte Teilchen. Was das ist, kann ich vielleicht ein bisschen später drauf eingehen. Oder wie man sowas experimentell herstellt. Weil ich sollte dazu schicken, also ich bin Hardware-Mensch oder Experimentalphysiker und kein Theoretiker oder Algorithmen-Mensch. Wie vielleicht die meisten hier im Raum. Okay. Mitten rein, was ist die Aufgabenstellung, die wir zu beantworten versuchen? Also wir möchten sichere klassische Kommunikation machen. Da steckt schon ein Wort klassisch drin, weil das vielleicht so ein bisschen ein Gegensatz zu quantenmechanischer Kommunikation ist. Also klassische Kommunikation ist das, was jeder macht, wenn er seinen Laptop irgendwann an eine Netzsteckdose steckt oder auch nur übers Telefon redet. Man hätte das gerne sicher und eine der einfachsten Methoden, sowas sicher zu verschlüsseln, gab sicher hier auch schon einige Vorträge, ist ein sogenanntes symmetrisches Schlüsselverfahren. Okay? Also ich habe einen Klartext, zum Beispiel zwei Parteien möchten miteinander kommunizieren und die werden immer als Alice und Bob bezeichnet. Partei A, wie Alice, möchte einen Klartext schicken, der geheim ist und von niemandem mitgehört werden soll, zu Partei B. Gibt es irgendeinen Stock oder so? Nö, gibt es nicht. Okay. Und um diese Kommunikation eben sicher zu machen, gibt es Verfahren, wo man Schlüssel hernimmt, auf der einen Seite diesen Klartext damit verknuddelt irgendwie, ein unlesbares Chiffre über einen öffentlich mithörbaren Kanal, wie zum Beispiel das Internet oder ein Telefonnetz oder sowas schickt. Und auf der anderen Seite wird versucht, diese Information wieder rauszuholen aus diesem Chiffre, in einer Art, dass eben die eigentliche Botschaft über einen unsicheren, abhörbaren Kanal übertragen werden kann, ohne dass irgendwer Kenntnis über den eigentlichen Klartext erhält. Das ist wahrscheinlich eine extrem umständliche Erklärung, was ein Verschlüsselungsverfahren macht. Man kann sich jetzt überlegen, wie kriegt man aber so eine Kommunikation wirklich sicher hin? Und da gibt es diesen uralten Vorschlag eigentlich von, weiß nicht wann der genau war, aber von einem Herrn Vernon, der gezeigt hat, dass wenn man für jedes Schlüsselbit, was man übertragen möchte, für jeden Klartextbit ein Schlüsselbit verwendet und dann so einen einfachen Exklusiv-Oder-Verfahren, also als Verknüpfungsoperation zwischen dem Schlüssel und dem Klartext verwendet, dann ist dieses beweisbar abhörsicher. Okay? Und das ist eines der ganz wenigen mathematisch beweisbar abhörsicheren Kommunikationsverfahren. Also ich nehme ein paar Klartextbit, ein Schlüsselbit, schicke dieses Exklusiv-Oder-Produkt über einen abhörbaren Kanal und auf der anderen Seite mache ich das eine Exklusiv-Oder-Operation wieder mit dem gleichen Schlüssel und habe den Klartext. Solange ich für meinen Klartext immer nur ein Schlüsselbit pro Bit verwende und diesen Schlüssel nicht wieder verwende, ist das eine beweisbar abhörsichere Kommunikationsmethode. Okay. Symmetrisch ist das Schlüsselverfahren deswegen, weil beide Parteien über den gleichen Schlüssel verfügen müssen. Okay? Und dieser Vernon-Cipher oder One-Time-Pad ist ein sicheres Verfahren, solange ich sichergestellt habe, dass zwei Parteien den gleichen Schlüssel haben. Und jetzt kann man sich die Frage stellen, wie schaffen es zwei Parteien, den gleichen Schlüssel zu haben? Erstmal. Und ich sollte vielleicht hier noch erwähnen, dass es andere symmetrische Schlüsselverfahren gibt. Also dieses Enigma, glaube ich, war auch ein symmetrisches Schlüsselverfahren. Da mussten beide Maschinen gleich ausschauen und irgendwie die gleiche Sorte Einstellungen vorgenommen werden. Und auch die modernen so Hochdurchsatzalgorithmen wie dieses DES und was da alles aufgeführt ist, AES, sind alles symmetrische Schlüsselverfahren. Also sowas funktioniert immer dann, wenn zwei Parteien den gleichen Schlüssel haben. Okay, jetzt kann man sich fragen, gibt es da was Vernünftiges? Diese asymmetrischen Schlüsselverfahren, die unter dem Namen RSA wahrscheinlich bekannt sind oder auch elliptische Kurven, die stellen sicher, dass zwei Parteien kommunizieren können, auch wenn sie keinen gemeinsamen Schlüssel vorrätig haben sozusagen. Sie müssen sich vorher nicht getroffen haben. Es reicht dazu aus, dass über einen unsicheren Kanal, also sozusagen nur eine Partei zwei Schlüsselsätze generiert und Alice, also Bob in diesem Fall, und Alice versucht eben diesen einen öffentlichen Schlüssel zu verwenden, um den Klartext geheim zu verschlüsseln. Solche Verfahren basieren auf einer Schwierigkeit der Inversion von diesem öffentlichen Schlüssel zum privaten Schlüssel hin. Es gibt zwar im Moment noch keine wirklich effizienten Algorithmen, um von Schlüssel 1 nach Schlüssel 2 zu kommen, beispielsweise bei RSA, aber die Tatsache, dass irgendwas ineffizient ist, muss nicht heißen, dass es unmöglich ist. Und das ist ein Grad der Sicherheit, den man vielleicht für manche Kommunikationsinhalte oder einfach Texte eigentlich nicht hätte. Wo es einem lieber wäre, wenn man beweisbar sicheres Informationsaustauschverfahren hätte. Okay? Also RSA lebt davon, dass es schwierig ist, Zahlen faktorisieren zum Beispiel. Und fieserweise sind Leute bei den Bell Labs vor einigen Jahren auf die Idee gekommen, sich Algorithmen auszudenken mit Computern, die es zwar nicht gibt, aber die man bauen könnte, womit man in der Lage wäre, solche Inversionsprobleme, also von Schlüssel 1 auf Schlüssel 2 zu schließen, einigermaßen effizient lösen könnte. Es gibt noch eine andere Anwendung, wo sowas interessant ist. Wenn man versucht, eine sichere Kommunikation zwischen zwei Parteien zu machen, dann erzeugt man sich so einen RSA-Schlüssel. Der Schlüssel 1 ist öffentlich. Man transferiert den Text. Und man möchte aber gerne sicherstellen, dass die Botschaft auch in der Zukunft nicht abgehört wird. Okay, also es gibt genügend Transaktionen, wo man auch gerne hätte, dass in 10 Jahren niemand rausfinden kann, was war eigentlich die geheime Botschaft, die da übermittelt worden ist. Und da ist dieses RSA-Verfahren für den Schlüsselaustausch ist ein bisschen unsicher im Sinn mit, dass die Entwicklung von klassischen Computern immer weitergehen wird. Und wenn man einen genügend großen Satz klassischer Computer, also klassischer Computer ist immer das, was hier rumsteht, oder vielleicht irgendwelche größeren Maschinen, wenn man die genügend lang darauf ansetzt, schafft man so eine Inversion irgendwie hinzukriegen. Und es gibt genügend Anwendungsfälle, wo man sowas gern vermeiden möchte. Okay. Was gibt es für Verfahren, wenn man wirklich sichere Kommunikation machen möchte? Man kann erst einmal versuchen, einen vertrauenswürdigen Kurier zu verwenden, um einen Schlüssel von einer Partei zur anderen zu tragen. Das fasst so gut wie die geheime Botschaft, einem vertrauenswürdigen Kurier irgendwie in die Hand zu geben. Ist aber, glaube ich, immer noch eins der Verfahren, die angewandt werden. Also es werden vielleicht nicht sozusagen ganz wenige Schlüsselbits immer nur transportiert, sondern es gibt einen Schlüssel, der verteilt wird an zwei Parteien. Aber das ist noch ein Verfahren, was wohl noch angewandt wird, um hochsichere Kommunikation zu machen. Man kann sich vorstellen, dass man diese Schlüsselverteilung in irgendwelche geschickten Apparate reinbaut, die man meinetwegen nur einmal auslesen kann. Also diese Tamper-Safe Devices, glaube ich, werden eingesetzt, um Schlüssel an irgendwelche Behörden zu verteilen oder meinetwegen zwischen Ministerien oder Botschaften, die miteinander kommunizieren möchten. Da werden von irgendeiner Behörde zertifiziert irgendwelche Geräte, die man genau einmal auslösen kann. Und man muss dieser Behörde glauben, dass eben diese Chips sicher sind. Oder man muss sich irgendwie davon überzeugen, dass diese Speicher für die Schlüssel nur einmal ausgelesen werden können. Oder nicht sonst wie durch andere missbraucht werden können. Ist auch was, wo man sich vielleicht sagt, das ist nicht so sicher, wie man es eigentlich gerne hätte. Was immer noch funktioniert, ist, dass zwei Parteien ein gemeinsames Vorwissen haben oder ein gemeinsames Geheimnis besitzen. Das ist was bei vielen Schlüsselverfahren wichtig ist, auch um festzustellen nachher, ob zwei Parteien wirklich, also wenn Alice feststellen möchte, ob sie wirklich mit Bob redet, kann sie das meistens nur dadurch tun, dass sie mit Bob ein gemeinsames Geheimnis teilt und das dann verwendet, um eine Authentifizierung durchzuführen. Aber das wäre auch noch eine Möglichkeit, wie zwei Parteien kommunizieren können, ohne dass wirklich ein Schlüssel transportiert werden müsste. Okay. Was bietet jetzt die Quantenkryptographie? Zunächst mal wird keine Botschaft anders verschlüsselt als bei bisherigen Verfahren auch. Was Quantenkryptographie bietet, ist, dass ein Schlüssel sicher zwischen zwei Parteien transferiert werden kann oder von einer Partei zur anderen transportiert werden kann. Und also die Idee, wie man so einen Zugang vielleicht zu dem Verfahren finden kann, ist, dass man sich überlegt, was ist der physikalische Informationsträger, in dem diese Information vom Schlüssel reinkodiert wird. Üblicherweise wird es so ein Stück magnetische Domäne auf einer Festplatte sein oder eine Ladung in einem EEPROM oder ein Draht in irgendeinem Festwertspeicher, ein Farbfleck auf einer CD oder einfach nur ein Lichtpuls, der durch eine Glasfaser rauscht. Und das sind alles physikalische Informationsträger. Man kann sich überlegen, wie kann man sowas abhören? Also jeder von diesen physikalischen Informationsträgern ist grundsätzlich abhörbar. Und aus der Sicht des Physikers stellt sich so ein Abhörversuch immer als Messversuch oder Messprozess irgendwie dar. Das heißt, man nimmt so einen Informationsträger, misst was und dann habe ich die Information. Wenn ich das mit klassischen Informationsträgern mache, also ein Stück Farbfleck, dann kann ich den eigentlich beliebig oft anschauen. Beliebig oft anschauen heißt, ich kann der legale Ausleser kann sich diesen Farbfleck anschauen und wird dann feststellen, das ist eine 1 oder eine 0. Oder auch ein illegitimer Abhörer wird feststellen können, da ist eine 1 oder eine 0 da. Das heißt, klassische Informationen kann man beliebig gut kopieren. Jetzt nochmal so ein anderer Angriffsversuch für einen Abhörer ich soll hier nicht auf die Glotze deuten, angedeutet. Also man sieht, gibt es vielleicht irgendeinen Stock oder einen Laserpointer oder sowas? Ein was? Ein? Ah, danke. habe mich hiermit geoutet, dass ich normalerweise nie Vorträge mit Computern halte. Das ist also das erste Mal. Okay. Na gut. Also, man kann solche physikalischen Informationsträger messen. Man kann sie auch kopieren. Okay, wenn man das genügend geschickt anstellt, kann man immer eine gute Kopie von einem Informationsträger irgendwie herstellen. Das geht aber auch nur bei klassischen Informationsträgern sehr gut. Sobald ich dazu übergehe, quantenmechanische Informationsträger zu benutzen oder meine Informationsträger auf ein Niveau runterschraube, wo die Gesetze der Quantenmechanik wichtig wären, kann ich nicht mehr feststellen, kann ich keine perfekten Kopien mehr von irgendwas anfertigen. Also es gibt so Gesetze in der Quantenmechanik, die sicherstellen, dass ich keine perfekte Kopie von irgendeinem Teilchen herstellen kann. Okay. Ich kann keine perfekte Kopie herstellen oder ich kann auch eine Information, also einen quantenmechanischen Zustand, der letztendlich die Information trägt in irgendeinem physikalischen Objekt, kann ich nicht beliebig genau messen. Okay, und das ist dieser Grundsatz, wovon die Quantenkryptographie wirklich lebt. Was meine ich damit, wenn ich quantenmechanische Beschreibung von Informationsträgern anfange? Also klassische Informationsträger kennt man als ein Bit, das kann entweder eine 1 oder 0 sein. Quantenmechanisch gibt es dazu ein Analogon, eine Wellenfunktion von sogenannten Spinnern, Halbteilchen. Das sind die einfachsten quantenmechanischen Systeme, die man sich vorstellen kann. Oh, das ist nett, vielen Dank. Diese quantenmechanischen Systeme von Spinnern, Halbteilchen lassen sich beschreiben durch zwei mögliche Zustände, also Spin-Up und Spin-Down. Das hat seinen Ursprung zunächst mal gehabt in einer bestimmten Eigenschaft von einem Elektron, also von einer magnetischen Orientierung von einem Elektron. Da ist die Sprache irgendwie geboren worden. Darstellen tut man sowas immer als Wellenfunktion, als quantenmechanische Wellenfunktion. Und der große Witz ist jetzt bei solchen Spinnern, Halbteilchen oder überhaupt bei quantenmechanischen Zuständen, dass man nicht nur eine 1 oder eine 0 in irgendwas kodieren kann, sondern auch Linearkombinationen. Also ich kann in irgendein Register nicht nur ein Spin-Up und Spin-Down reinkodieren, sondern auch eine Überlagerung von beiden Möglichkeiten. Okay, das ist was ich mit einem klassischen Register nicht kann. Ich kann ein klassisches Register oder einen klassischen Speicher nur eine 1 oder eine 0 reinschreiben und die dann auch beliebig oft auslesen eigentlich. Okay, was passiert, wenn ich eine Messung an einem klassischen System mache? Ich habe einen Zustand 1 oder 0 und werde als Ergebnis immer wieder 1 oder 0 rauskriegen. Das ist auch nicht besonders aufregend. Quantenmechanisch ist ein bisschen komplizierter. Da muss man sich überlegen, was messe ich eigentlich an einem System? Also ich habe einen physikalischen Informationsträger, der in einem bestimmten Zustand reinpräpariert ist. Wie kann ich den auslesen? Und eine Auslesung ist immer eine Messung. Und bei einer Messung muss ich immer überlegen, was messe ich eigentlich? Okay. Das zweite, was dann mit reinkommt, ist, dass konjugierte Messgrößen, also verschiedene Aspekte von diesem einen Bit, nicht gleichzeitig genau gemessen werden können. Und das ist das, was normalerweise als Heisenbergsches Unbestimmtheitsprinzip oder Unschärferelation bekannt ist. Okay, was bedeutet das genau? Ich habe jetzt also ein so ein Teilchen, was ein Spinnenhalb trägt und schaue mir vier mögliche Zustände an, also Spin-Up, Spin-Down und Zustand Plus, der einfach der eine Zustand plus der ein andere Zustand ist und Zustand Minus, der eine Zustand minus der andere Zustand ist im Wesentlichen. Das sind vier erlaubte Zustände von so einem Qubit. Und jetzt kann ich mir überlegen, was passiert, wenn ich an so einem Zustand oder einem Teilchen, das so einen Zustand trägt, eine bestimmte Messung vornehme. Eine mögliche Messung, die ich vornehmen kann, ist, ich messe die Rauf-Runter-Richtung. Okay? Wenn ich die Teilchen präpariert habe in Rauf- und Runter-Zustand, werde ich als Messgröße wieder rauf und runter rausbekommen. Wenn ich in einem der beiden Überlagerungszustände Plus oder Minus bin, werde ich ein zufälliges Ergebnis rausbekommen. Okay, also dieser Plus- und Minus-Zustand liefert mir in 50% der Fälle Spin rauf und 50% der Fälle Spin runter. Beim anderen ist es genauso. Und zufällig heißt, es gibt keine Art vorherzusagen, was der Ausgang der Messung sein wird. Das ist der bestmöglichste Zufall, den man zurzeit eigentlich kennt. Es gibt keine weitere Variable oder sozusagen verborgenen Parameter, wo drin steht, was bei so einer Messung rauskommen wird. Und das ist sozusagen eine wichtige Quelle, die vielleicht auch für klassische Kryptographie wichtig werden kann. Also eine gewisse Zufälligkeit, die in solchen Messprozessen steckt. Wenn ich sozusagen die Präparation und die Messung in dieser anderen Basis, also wo ich Plus- oder Minus-Ausrichtungen messen kann, feststelle, werde ich sehen, wenn ich einen Pluszustand habe, werde ich immer Plus rausbekommen bei so einer Messung. Ein Minuszustand wird mir immer ein Minus liefern bei so einer Messung. bei der Messung, also eines Plus- und Minuszustands in der Rauf-Runter-Basis, werde ich wieder diese zufälligen, hier muss ich da gucken, werde ich wieder diese zufälligen Ausgänge Plus oder Minus von so einer Messung bekommen. Und das ist eigentlich schon diese Grundlage, die benutzt wird, um dieses einfachste Quantenkryptographie-Protokoll zu realisieren. Also ich habe zwei mögliche Basen, also die bunte Basis und die Plus-Minus-Basis und vier mögliche Zustände. Und ich muss sozusagen einen Zustand immer in der richtigen Basis messen, um ein vernünftiges Ergebnis rauszubekommen, sonst bekomme ich ein zufälliges Resultat. Okay. Jetzt kann man sich überlegen, ja, wie realisiert man so Informationsträger, wo man solche Bits reinkodiert, okay, oder solche Qubits. Ich habe gesagt, dass die Sprache ist entwickelt worden am Beispiel von Elektronen, also von einer magnetischen Orientierung von einem Elektron. Das hört sich nicht wahnsinnig brauchbar an für praktische Zwecke. Insbesondere, wenn man damit Kryptographie machen will zwischen zwei Parteien, die vielleicht räumlich vernünftig weit getrennt sind, gibt es so einen Forderungskatalog, den ich hier mal zusammenzustellen versucht habe. Man hätte zunächst mal Teilchen, die sich einfach herstellen lassen. Also es bringt nichts, wenn ich einen großen Beschleuniger brauche, um solche Informationsträger zu produzieren. Es wird keiner glauben, dass das jemals nützlich ist. Ich hätte gerne was stabil ist. Stabil heißt, solche Teilchen müssen den Transport überleben. Und da schränkt sich der Zoo der Teilchen, den man benutzen kann, schon mal recht stark ein. Es müssen diese Superpositionszustände, also so eine Überlagerung, eine Kombination von Plus und Minus, müssen erhalten werden. Das ist eine Forderung, die für viele physikalische Systeme schwierig zu erfüllen ist. Die Teilchen müssen transportabel sein, hatte ich schon gesagt. Man würde gerne eine einfache Nachweismethode haben. Also wenn ich so ein Teilchen anschaue, brauche ich nicht eine riesige Messapparatur, sondern ich hätte gerne was Einfaches. Also als Physiker wichtig ist einem vielleicht, dass man recht gut verstanden hat, was ist der zugrunde liegende Prozess hinter solchen Teilchen. Also da würde man gerne auf Physik zurückgreifen, die man sehr gut verstanden hat, um mögliche Seitenkanäle, wo Informationen raussickern kann, möglichst zu unterbinden. Und man hätte eine Möglichkeit, gerne einfache Operationen auf diesem Bit ausführen zu können. Eine einfache Operation ist zum Beispiel ein NOT-Gatter. Das kennt man auch aus der klassischen Informationsverarbeitung für ein Bit. Okay, das ist im Wesentlichen das Einzige, was man interessant ist, mit einem einzelnen Bit machen kann. Quantenmechanisch kann man noch ein bisschen mehr machen. Also kann man auch eine Wurzel aus dem C-Not, also aus dem NOT-Gatter irgendwie machen. Und solche Späßchen. Entschuldigung. Man stellt sich eben raus, dass einzelne Photonen genau diese Eigenschaften sehr gut erfüllen. Okay, also wenn ich ein einzelnes Photon habe, kann ich es zunächst mal sehr einfach präparieren, sehr einfach nachweisen. Sie sind stabil, also wenn ich ein einzelnes Photon auf die Reise schicke, dann solange nichts im Weg steht, was das absorbiert, kommt das nach sehr weiten Entfernungen immer wieder an. Man kann es schaffen, dass man solche Superpositionszustände sehr vernünftig haltbar macht und präpariert. Und man hat einen ganzen Garten von technischen Möglichkeiten, wie man solche Ein-Bit-Operationen gut durchführen kann. Ich sollte auch dazu sagen, was man eigentlich meint, wenn man sagt, ein einzelnes Photon, das ist auch keine ganz einfache Frage und es gibt viele Leute, die schimpfen jetzt wahrscheinlich, also insbesondere Physiker, wenn man sagt, wir arbeiten mit einzelnen Photonen, weil die dann sagen, ihr sagt überhaupt nicht, was das ist. Und das, was man meint, was ein einzelnes Photon ist, Entschuldigung, wenn man Quantenkryptographie betreibt, ist ein Lichtfeld, was in einem Fotodetektor nur einen einzelnen Klick auslöst. Okay? Kennt vielleicht jeder solche Fotomultiplier, oder so Geigerzähler, die einzelne Klicks abgeben, wenn irgendein Strahlungsteilchen registriert wird. Und einzelne Photonen meinen wir, dass das Feldzustände sind, die solche einzelnen Klicks erzeugen. Moment mal kurz. Entschuldigung, wahrscheinlich sollte ich nicht so laut reden, irgendwie dann, wenn es schon Mikrofone gibt. Egal. Wie schafft man es, in solche einzelnen Photonen jetzt ein Qubit reinzukodieren? Das ist vielleicht ein bisschen schwieriger zu verstehen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Eine der einfachsten Möglichkeiten ist, ich versuche die Information in die Schwingungsrichtung von diesem Licht, also von diesem Photon reinzukodieren. Ich kann einem ganz normalen klassischen Lichtfeld, weil es nichts anderes ist als ein elektrisches Feld, eine Schwingungsebene zuordnen. Und je nachdem, also wenn sich das Photon meinetwegen in dieser Richtung ausbreitet, ob dieses Feldrichtung in diese Richtung oder in diese Richtung hier schwingt, kann ich das hernehmen, um so ein Qubit reinzukodieren. Ich kann in solchen Systemen sehr gut Superpositionen von Schwingungsebenen herstellen. Also diese Schwingungsebene läuft einfach unter dem Namen Polarisation. Ich kann diese Plus- und Minuszustände entsprechen gerade einer Polarisation, die um 45 Grad gedreht ist. Das ist irgendwie das physikalisch einfachste System, so spielen ein Halbteilchen herzustellen mit einzelnen Photonen. Entschuldigung. Es gibt auch die Möglichkeit, ein Photon in zwei mögliche Ausbreitungswege zu kodieren. Also ich habe ein Teilchen, was einen Klick auslöst und kann das auf zwei Fasern verteilen. Das ist was nur quantenmechanisch irgendwie gut geht, aber da geht es recht einfach eigentlich. Ich habe meinetwegen zwei Glasfasern und ich präpariere ein Photon, was entweder oben oder unten oder in einer Kombination von beidem läuft. Auch sowas kann einen sehr guten Spin- und Halbzustand transportieren. Oder ich kann ein System aufbauen, wo ich diese zwei Teilpakete von diesem Photon aufspalte in der Zeit. Also sozusagen, dieses Teilchen kommt entweder zum frühen oder zum späten Zeitpunkt an einem Fotodetektor an. Das sind beides, also alles drei Möglichkeiten, ein einzelnes Qubit in Photonen reinzukodieren. Vielleicht nochmal zu den Polarisationsqubits, wie man die erzeugen kann. Also ich hatte schon gesagt, der Spin hoch und der Spin runter entsprechen gerade zwei senkrechten Polarisationen. Die Plus- und Minuszustände entsprechen gerade Polarisationen, die um 45 Grad gegen die ursprüngliche Richtung verkippt sind. Und ich kann auch Superpositionen herstellen, wo zwischen diesen beiden Beiträgen irgendeine komplexe Zahl steht. Okay, also als Vorfaktor für diesen quantenmechanischen Zustand sind komplexe Zahlen erlaubt. Und eine solche Kombination bezeichnet man üblicherweise als rechts- und links zirkular polarisiertes Licht. Wir sind hier mal die Polarisationsrichtungen hier mit diesen beiden Kringeln dargestellt. Das sind alles Polarisationszustände, die man schon sehr, sehr lange kennt und die man auch kennt, ohne Quantenmechanik wirklich benutzen zu müssen. Wie kann ich solche Zustände präparieren? Ich brauche zunächst mal eine Quelle, die mir ein einzelnes Photon erzeugt, und das werden wir sehen, dass es gar nicht so einfach ist, und kann dann einen Polarisationsfilter dahinter stellen. Okay? Ich habe eine Quelle, die macht ein einzelnes Photon, und ich weiß, wenn ich hinter diesem Strahlteiler oder hinter diesem Polarisationsfilter noch ein Photon detektiere, dann muss es eine definierte Polarisation erhalten. Ich kann solche Zustände aus dir einfach messen, indem ich dieses Photon, was den Zustand Psi irgendwie trägt, wieder auf einen Polarisationsfilter oder so ein Kalzit-Prisma oder irgendein Gerät schicke, was mir die Polarisation aufteilt. In dem Fall hier habe ich einen polarisierenden Strahlteiler, der die vertikale Polarisation durchlässt und die horizontale Polarisation reflektiert. Wenn ich hinter jedem dieser beiden Ausgänge von diesem Element einen Fotodetektor stelle, kann ich feststellen, ob es horizontal oder vertikal polarisiert war. Ich kann einfach Ein-Qubit-Operationen durchführen, also so eine Überführung von Spin-Up zum Spin-Down oder von einem Spin-Up in einer von diesen vier Linearkombinationen oder beliebigen anderen Linearkombinationen, indem ich doppelbrechende Materialien einsetze. Also das ist im einfachsten Fall so ein Stück Quarz, der für horizontal oder vertikal polarisiertes Licht einen unterschiedlichen Brechungsindex hat. Wenn ich die geschickt orientiere, relativ zum einfallenden Lichtstrahl, kann ich diese einzelnen Qubits ineinander überführen. Also so ein einfaches Notgatter für ein derartiges Qubit besteht nur aus einem Stück doppelbrechendem Material. Ist physikalisch sehr, sehr einfach. Ich kann natürlich Licht transportieren. Also diese Qubits sind sehr leicht transportierbar, beispielsweise in Glasfasern, das macht mittlerweile jeder. Und noch einfacherer Trick ist, die durch einen freien Raum zu transportieren. Also ich schicke das Photon einfach auf eine Reise und dieser Polarisationszustand bleibt sehr, sehr gut erhalten. Es ist ein bisschen schwieriger mit Glasfasern, weil diese die Polarisationszustände nicht so gut erhalten. Jetzt, wie kommen wir von solchen Informationsträgern oder physikalischen Informationsträgern zum Quantenkryptographie-Protokoll? Ich möchte dieses sogenannte BB84-Protokoll erklären. BB84 steht für Charlie Bennett und Gilles Brassard, die das Protokoll 1984 zum ersten Mal eingeführt haben. Also Charlie Bennett ist bei IBM so ein Forscher, der da ein theoretischer, was ist er? Theoretischer Physiker oder theoretischer Informationsmensch, der eben mit diesem Algorithmus zunächst mal in die Öffentlichkeit getreten ist. Das funktioniert zunächst einmal so, dass ich versuche, eine zufällige Polarisation aus vier möglichen Polarisationen zu wählen auf einer Partei. Okay, also Alice wählt eine von vier möglichen Polarisationen, horizontal, vertikal, plus oder minus 45 Grad, und schickt dieses Photon an Bob. Okay, Bob weiß dieses Photon entweder in der horizontal-vertikal-Basis oder in der Plus- oder Minus-45-Grad-Basis nach, so wie es vorher irgendwie aufgemalt war in dieser Wahrheitstabelle. Anschließend diskutiert der Empfänger öffentlich darüber, welche dieser beiden möglichen Basen er gewählt hat. Also Bob wird entweder also ein horizontal-vertikal-Plus- oder Minus-45-Grad-Ergebnis kriegen von dieser Messung. Und er teilt öffentlich dem Sender mit, welcher dieser beiden Kombinationen er gewählt hat. Er sagt aber nicht, was sein Ergebnis war. Okay, jetzt weiß Alice weiß sowieso, welche Polarisation sie losgeschickt hat. Bob weiß, was er gemessen hat. Und beide Parteien verfügen jetzt über ein gemeinsames Bit. Also kann da auch wieder so eine Zuordnungstabelle machen, für Alice, welches Bit sie losgeschickt hat und für Bob, welche Polarisation er wirklich gemessen hat. Das Verfahren funktioniert aber nur, wenn beide Parteien die gleiche Basis verwendet hatten. Wenn beide Parteien nicht die gleiche Basis gewählt haben, kommt ein zufälliges Ergebnis raus. Und deswegen muss Bob sozusagen Alice mitteilen, was diese Basis war. Und anhand dieser Information können beide Parteien entscheiden, ob sie dieses Bit behalten möchten oder nicht. Soweit die Grundidee von diesem BB84. Details nochmal aufgeschrieben, was hier wirklich ausgetauscht wird und was für Ressourcen irgendwie gebraucht werden. Also zunächst mal braucht Alice zwei zufällige Bits. Das ist ganz wichtig für so Kryptografieverfahren, die brauchen immer sehr viel Zufallszahlen. Okay? Also hier fängt Alice an, zwei Zufallszahlen zu brauchen, bevor überhaupt was passiert. Dann wird ein Qubit auf die Reise geschickt und Bob muss sich vorher entscheiden, welche Messbasis er festlegt. Da braucht er wieder sozusagen ein zufälliges Bit. Dann muss klassische Kommunikation durchgeführt werden. Und unter klassischer Kommunikation verstehen wir immer Informationen, die man abhören kann. Also eine Telefonleitung oder irgendeine sonstige Netzverbindung. Ob das Photon überhaupt angekommen ist, das ist eine praktische Einschränkung. Und sozusagen in welcher Messbasis das wirklich detektiert worden ist. Dann bestätigt der Sender irgendwie den Empfang dieses Bits oder die Tatsache, ob es die gleiche Basis war oder nicht. Und je nachdem, ob es die gleiche Basis war oder nicht, wird dieses eine Bit eben zum Rohschlüssel dazugezählt oder auch nicht. Oder verworfen einfach nur. Jetzt kann man sich fragen, warum ist das ein sicheres Kommunikationsverfahren? Also man kann vielleicht verstehen, dass die beiden Parteien es schaffen, sozusagen gemeinsamen Bitstring irgendwie aufzubauen. Aber es ist noch überhaupt nicht klar, warum das abhörsicher ist. Und dazu muss man sich überlegen, was kann mögliche Abhörer mit diesem Qubit machen zwischendrin. Und das Beste, was er machen kann, ist, er kann versuchen, diesen Zustand zu messen irgendwie. Und bei dieser Messung wird er normalerweise dieses Photon irgendwie verschlucken oder absorbieren und dann muss er versuchen, diese Informationen wiederherzustellen. Und das gelingt ihm nicht beliebig genau. Ein so ein Abhörversuch, wie es mal hier aufgemalt, also er versucht eine Polarisationsmessung vorzunehmen, so wie ich es vorher vorgestellt hatte, kriegt dann irgendein Ergebnis raus. Und sie schickt dann ein weiteres einzelnes Photon auf die Reise mit der Polarisation, die er festgestellt hat. Und so ein Verfahren wird funktionieren, wenn er die richtige Basis gewählt hat, also dieser Abhörer. Sie wird zum zufälligen Ergebnis führen bei einer Messung, die Alice und Bob nach einem legalen Paar vornehmen und damit einen Fehler erzeugen, den die beiden feststellen in ihren Schlüsseln. Also was man sich aus diesem Abhörversuch merken kann, ist, Abhörversuche erzeugen immer Fehler in dem Schlüssel von Alice und Bob. Und das ist die einzige Art, wie zwei Parteien feststellen können, ob jemand mitgehört hat. Indem sie überprüfen, ob ihr Schlüssel hinterher Fehler enthält. Das ist im Prinzip ganz verwandt zu diesen Tamper-Safe Devices, wo man auch nachschauen kann, hat das jemand schon mal ausgelesen oder nicht. Okay, also die Sicherheit von solchen Verfahren beruht auch darauf, dass man diese Tamper-Safe Devices genau einmal auslesen kann. Und wenn man irgendwie damit rumgespielt hat, dann kann man das diesem Chip irgendwie ansehen oder dann sagt er, mich hat schon wer ausgelesen und ich gebe dir kein Bit mehr raus. In diesem Sinn ist dieses BB84-Protokoll auch sicher. Okay. Und deswegen ist es ein notwendiger Bestandteil von diesem BB84-Protokoll, dass man nicht nur einen Schlüssel aufbaut, sondern den hinterher auch sehr genau misst, wie sieht der Fehler zwischen den Schlüsseln zwischen den beiden Parteien aus. Und das sozusagen bei uns in der Community wird sowas normalerweise als Quantum Bit Error Rate irgendwie deklariert, wo man sich überlegt, aha, wir haben ein gemeinsames Paar von Schlüsseln, meinetwegen Kilobyte lang, und davon sind 5 oder 2% Bits fehlerbehaftet. Jetzt muss man sich überlegen, wie kann man feststellen, ob zwei Parteien einen Fehler in einem Schlüssel haben, den sie möglichst nicht veröffentlichen würden gerne. Okay, also es gibt Verfahren, wie man feststellen kann, ob ein Schlüssel drin ist, ohne allzu viel Information, ob ein Fehler in dem Schlüssel drin ist, ohne allzu viel Information über den Schlüssel selbst zu verraten. Man kann sich vorstellen, dass man sowas meinetwegen über Quersummen oder Parity-Bits von einer ganzen Matrix macht. Also man nimmt meinetwegen so ein Kilobyte an Schlüssel her, arrangiert die geschickt in einer quadratischen Form und bildet die Quersummen über alle Reihen und Spalten und tauscht diese Quersummen dann öffentlich aus. Bei diesem Verfahren gibt man nicht preis, was das eigentliche Schlüsselbit ist, aber man kann so eine Abschätzung dafür kriegen, wie viele Fehler wirklich drin sind. Man gibt nicht den gesamten, also nicht den eigentlichen Schlüsselpreis, aber man gibt ein bisschen Information preis aus diesem Schlüssel selbst. Und wenn man konservativ ist in der Beschreibung, wie viel Wissen durch die Diskussion an Abhörer gelangt sein könnte, muss man ein Verfahren einführen, das die Information von einem Abhörer wieder zunichte macht in dem Rohschlüssel. Das heißt, nachdem ich so einen Fehler abgeschätzt habe oder so eine Fehlerkorrektur durchgeführt habe, die im Prinzip ganz ähnlich Algorithmus irgendwie ist, muss ich meinen Schlüssel wieder packen. Also packen heißt üblicherweise, ich nehme von diesen 1000 Bit, von wo ich meinetwegen 20 Bit preisgegeben habe bei diesem Fehlertestverfahren, demultipliziere ich auf eine Matrix drauf, die mit zufälligen Einträgen aus Nullen und Einsen besteht, die mir aus einem 1000-Bit-Schlüssel meinetwegen einen 800-Bit oder einen 900-Bit-Schlüssel macht. Mit dem Verfahren kann ich das Wissen eines Abhörers über diesen Schlüssel rausdrängen. Ein ganz ähnliches Verfahren muss man dann anwenden, wenn man festgestellt hat, man hat so und so viel Prozent Fehler und man unterstellt jetzt, dass dieser Fehler als Folge von einem Abhörversuch von einem Dritten ist. Okay, also ich habe meinetwegen in diesem Kilobyte Fehler 5% Schlüssel Fehler in meinem Kilobyte Schlüssel 5% Fehler gefunden und muss jetzt rückschließen, wenn ein Abhörer für jeden Abhörversuch, der ihm gelungen ist, 25% Fehler erzeugt, weiß ich, es hat meinetwegen jedes fünfte Qubit wurde von einem Abhörer abgefangen. Und es gibt mir so eine Obergrenze von Information, die ein Abhörer über den Schlüssel haben kann, wenn ich eine bestimmte Fehlerrate beobachte. Okay. Dann weiß ich also, bei dem Schlüssel und der Fehlerrate muss ein Abhörer so und so viel Bit kennen und kann jetzt wieder so eine Kompression dieses Rohschlüssels vornehmen. Und das ist ein Vorgang, der üblicherweise unter dem technischen Jargon Privacy Amplification läuft. Und diesen Versuch, Wissen von einem Abhörer rauszudrängen aus dem Schlüssel, den nur zwei Parteien kennen. Okay, das muss man einmal machen bei diesem Fehlerkorrekturverfahren und das muss man ein zweites Mal machen, um das Wissen des Abhörers aufgrund des Messprozesses, den der machen kann, möglichst klein zu halten. Damit bin ich auch schon so bei technischen Herausforderungen an so einem System. Wie kann man zunächst einmal solche Photonen präparieren, wenn ich sowas praktisch machen möchte? Wie kann ich einzelne Photonen nachweisen? Also wie schaut das praktisch einfach aus? Wie kann ich einzelne Photonen transportieren? Wir haben gesehen, dass jeder Abhörversuch oder jeder Kopierversuch zu Fehlern führt. Und das riesige Problem ist, dass in normalen Glasfaserstrecken, also wenn man meinetwegen von London nach New York telefoniert, ist das nicht ein einziges Stück Glasfaser, sondern es sind lauter Stückchen von Glasfasern, wo immer wieder Verstärker drin sitzen. Und Verstärker machen nichts anderes, als sozusagen eine Messung an diesem klassischen Informationsträger vorzunehmen, eine Signalregeneration durchzuführen und das regenerierte Signal wieder rein zu kodieren in den Lichtpuls. Sowas funktioniert nicht für so ein Quantenkryptographieverfahren, weil jede Messung oder jede Signalregeneration Wissen an möglichen Abhörer wegsickern lassen könnte. Das kann man sich also nicht erlauben. Das heißt aber, dass die ganzen Transportwege sehr geringe Verlustwege aufweisen müssen. Und das ist auch das Hauptproblem bei der Quantenkryptographie im Moment, dass man auf Situationen beschränkt ist, wo die Verluste nur ein bestimmtes Maß erreichen können. Was man auch braucht, ist, man braucht gute Quellen für Zufallszahlen. Damit Alice sich entscheiden kann, welches von diesen vier Polarisationen sie auf die Reise schickt, muss sie für jedes Bit, das losgesandt wird, zwei Bits an Zufallszahlen erzeugen. Und letztendlich wird eins dieser beiden Zufallsbits die Information tragen, die dann zum Schlüssel, zum Aufbau des Schlüssels herangezogen wird. Das heißt, man braucht Zufallszahlen, die von sehr, sehr hoher Qualität sind und die nicht irgendwie aus deterministischen Zufallsgeneratoren rauskommen. Also wenn man die Zufallserzeugungsprozesse in normalen Rechnern anschaut, dann sind es deterministische Verfahren, die für so ein bisschen physikalische Zufallsquellen noch mit reinmischen. Um so ein Kryptografiesystem sicher zu bekommen, muss man einfach sicherstellen, dass jedes Schlüsselbit oder jedes Zufallsbit, was zur Schlüsselerzeugung herangezogen wird, dass das eine sehr hohe Qualität hat, dass man das nicht vorhersagen kann. Und das stellt sich raus, dass das ein Riesenproblem ist, Zufallszahlen mit entsprechend hoher Bandbreite zu erzeugen. Man muss ferner sicherstellen, dass man Hintergrundereignisse sehr weit runterbringt. Also das hat ein bisschen was mit dem Nachweis von einzelnen Photonen zu tun. Ein einzelnes Photon ist recht wenig Licht und man wird einfach in jedem Übertragungsprozess wird man immer Störlicht irgendwie reinbekommen in den Empfänger. Okay, damit muss man irgendwie fertig werden. Und man muss es schaffen, dass Alice und Bob sich synchronisieren können oder dass Alice weiß, welches oder Bob weiß, welches Bit Alice losgeschickt hat. Und das ist auch keine ganz einfache Aufgabe. Aber das sind die Anforderungen an so ein Quantenkryptographiesystem. Okay, zunächst, wie macht man einzelne Photonen? Da gibt es eine ganze Menge komplizierter Vorschläge und vielleicht erzähle ich nachher was dazu, ein richtiges einzelnes Photon machen kann. Es gibt aber auch eine sehr einfache Methode, ein einzelnes Photon zu machen. Und die einfachste Methode ist, ich nehme einfach eine Lichtquelle, von der ich weiß, die macht so und so viel Leistung, im einfachsten Fall so ein Laser meinetwegen, wie hier, der weiß, da kommt vielleicht Milliwatt raus und wenn ich den nur für eine sehr kurze Zeit anschalte, kann ich mir überlegen, wie viel Energie wurde da in dem Licht wegtransportiert. Wenn ich das genügend kurz angeschaltet lasse und vielleicht noch ein paar Abschwächer hinterherstelle, nur einen sehr schwachen Laser verwende, dann kann ich eine Situation erreichen, wo ich in jedem Lichtpuls, den ich aussende, ein Photon oder weniger als ein Photon drin habe. Wie kann man verstehen, dass weniger als ein Photon, meinetwegen 0,1 Photonen pro Lichtpuls drin sind? Das heißt einfach, dass ich wenn ich eine mittlere Anzahl von 0,1 Photonen pro Puls habe, dass ich 90% der Lichtpulse gar kein Photoelektron auslöse in meinem Detektor. Okay, also ich habe 90% der Pulse enthalten kein Photon, dann enthalten ungefähr 10% der Lichtpulse enthalten genau ein Photon. Das sind sozusagen die Situationen, die man gerne hätte. Und dann gibt es auch noch die Situation, wo man mehr als ein Photon emittiert. Weil die Lichtzustände, die so ein Laser normalerweise ausspuckt, folgen einer Poisson-Statistik. Und da gibt es immer die Möglichkeit, dass mehr als ein Photon in so einem kurzen Lichtpuls drin ist. Und solche Lichtbeiträge zu diesem Träger von einem Qubit, die sind extrem gefährlich. Warum? Weil man an Pulsen, die meinetwegen zwei Photonen tragen, und jedes Photon hat die Polarisationskodierung, die ich eben beschrieben hatte, kann man sich einen physikalischen Apparat vorstellen, der ein Photon einfach weitergehen lässt und an einem zweiten Photon eine Messung vornimmt. Oder eine Messung vornimmt, nachdem Bob veröffentlicht hat, in welcher Basis er sein Photon gemessen hat. Und solche Lichtquellen, solche Pulse, die mehr als ein Photon enthalten, sind extrem gefährlich als Informationsleck für einen möglichen Abhörer. Okay. Das ist ein bisschen schade, weil dann diese Idee von diesem BB84-Protokoll verwässert wird. Aber es ist physikalisch extrem einfach, sowas zu produzieren. Also ein Laser ein- und auszuschalten, ist einfach ein Prozess, den man sehr gut beherrscht. Und deswegen nimmt man es trotzdem in Kauf, dass man solche Lichtquellen heranzieht, um Schlüssel zwischen zwei Parteien aufzubauen. Es gibt noch ein anderes Problem für diese schwachen kohärenten Pulse. Das Problem ist, dass man nicht mit jedem Puls, den man losschickt, ein Informationsbit überträgt. In 90% der Fälle ist einfach gar kein Licht vorhanden. Und das reduziert natürlich die Bandbreite wieder deutlich. Okay, aber eben dem gegenüber steht der Riesenvorteil, dass es sehr, sehr einfach ist, so ein Laser kurz anzuschalten. Okay. Jetzt zum Punkt, wie weist man so einzelne Photonen nach? Ich hatte schon erwähnt, dass es Photomultiplier gibt, die vielleicht noch jeder aus dem Physikunterricht kennt. Solche Photomultiplier haben im interessanten Frequenzbereich von nahen Infrarotbereich oder sichtbaren Licht den riesen Nachteil, dass sie eine geringe Nachweiseffizienz haben. Also die Wahrscheinlichkeit, dass ich ein Photoelektron auslöse oder letztendlich einen Klick bekomme an meinen Detektor, wenn ich ein Photon auf so einen Detektor fallen lasse, ist recht gering. Liegt so vielleicht bei 5-10%. Oder im nahen Infrarotbereich vielleicht noch schlechter. Die Geräte, die da eingesetzt werden, sind sogenannte Avalanche-Fotodioden. Die funktionieren im Prinzip wie eine ganz normale Fotodiode, wo ein Photoelektron eine ganze Lawine auslöst, ganz ähnlich wie in einem Geigerzählrohr. Die betreibt man auch ganz ähnlich wie solche Geigerzählrohre, da hat man einen großen Vorwiderstand, die diese Entladung oder diese Lawine, die entsteht, wenn ein einzelnes Photoelektron ausgelöst worden ist, wieder zum Verlöschen bringt. Und solche Systeme werden eingesetzt, um einfach einen Klick zu erzeugen, wenn ein Photon absorbiert wird. Solche Dioden haben sehr, sehr hohe Wirkungsgrade, sehr hoch heißt 50% oder vielleicht 70%, wenn man dem Hersteller glaubt, für Siliziumdioden. Sie liegen ein bisschen niedriger bei 10% für Indium-Gallium-Arsenid-Dioden. die eine Empfindlichkeit besitzen, die für diesen Telekom-Wellenlängenbereich wichtig ist, also diese 1300 Nanometer. Die Siliziumdioden arbeiten mehr so im sichtbaren Lichtbereich rein. Die Zeitauflösung von solchen Dioden, die liegt ungefähr bei der Nanosekunde oder ein bisschen drunter. Und das ist eigentlich im Vergleich zu den Fotodetektoren, die man mittlerweile in so Faserkommunikationsnetzen einsetzt, ist das relativ schlecht. Das sind die einzige Sorte Detektoren, die man für solche Einzelfotonnachweise hat. Wie schaut sowas dann im zeitlichen Ablauf aus? Also ich muss versuchen, immer ein Photon nach dem anderen oder einen kohärenten Puls nach dem anderen loszuschicken auf der Senderseite. Also das ist meinetwegen das erste Bit, das zweite Qubit, das dritte Qubit und so weiter. Ich kann das mit einer bestimmten Wiederholrate machen. Und ich kann jetzt versuchen, auf der Empfängerseite zur Unterdrückung von Hintergrundlicht, weil ich werde immer Hintergrundlicht in irgendwelchen Anwendungen sehen, versuchen nur eine Messung vorzunehmen, wenn diese Zeitfenster irgendwie angeschaltet sind. Und das ist der Punkt, wo diese Zeitunsicherheit bei dem Nachweis von einem einzelnen Photon irgendwie reinkommt. Also ich muss versuchen, auf der Empfängerseite diese Zeitfenster so klein wie möglich zu machen, um den Hintergrund so gut wie möglich unterdrücken zu können. Ich werde dann diese roten Blips hier sind sozusagen einzelne Fotoereignisse. Ich weiß, dieses Fotoereignis könnte von einem wirklichen ausgesandten Photon gekommen sein. Dieses Fotoereignis war wahrscheinlich von einem Hintergrundereignis. Hier ist noch ein Hintergrundereignis. Hier ist wahrscheinlich ein richtiges Ereignis. Also man hätte gerne eine Fotodetektion, wo man dieses Zeitfenster sehr, sehr klein macht. Und damit so ein Prozess gut funktioniert, braucht man eine Uhrensynchronisation zwischen zwei Parteien, die deutlich besser ist als eine Nanosekunde. Und das ist schon relativ schwierig. Hier gibt es eine Frage.
Hallo? Ja, wie stellt man sicher, dass es ein Nichtereignis gegeben hat? Also ich weiß, wann gesendet worden ist, ich weiß einigermaßen sicher, wann etwas empfangen worden ist, aber ich weiß nicht, wann der Sender keinen Puls geschickt hat.
Das ist richtig. Das kann man nicht feststellen. Und dieses Verfahren lebt davon, dass man nicht die Existenz oder Nicht-Existenz eines Photons nachweist, sondern dass man die Polarisation eines Photons misst. In praktischen Systemen wird nicht also Licht ist da oder Licht ist nicht da als Informationsträger gemessen, sondern Licht schwingt in horizontaler oder vertikaler Richtung. Und so kann man unterdrücken, dass mal kein Photon ankommt. Genau genommen passiert es relativ selten, dass eins von diesen ausgesandten Photonen wirklich beim Empfänger nachgewiesen wird. Das werden wir auch gleich noch sehen. Okay, ich überspringe. Ups, das ist schief gegangen. Entschuldigung. Der Albtraum, dass fast nie ein Bit ankommt. Oder was war was? Ja.
Das, okay. Ja, ich meinte gerade, das ist irgendwie nicht so befriedigend für Ingenieure, dass man da mit überhaupt einer geringen Wahrscheinlichkeit überhaupt Aussagen treffen kann.
Also man kann schon eine Aussage treffen, also ich sehe halt sozusagen nur von vielen, vielen Photonen, die ich lossende, sehe ich nur einen ganz kleinen Bruchteil. Und die kann ich dann zur Informationsgewinnung oder zum Schlüsselaufbau heranziehen. Gibt es noch eine Frage?
Meine Frage betrifft das Verhältnis zwischen dem Rohschlüssel und dem tatsächlich nachher verwendeten kryptografischen Schlüssel. Ich habe den ganzen Zeit den Eindruck, dass eine gewisse Fehlerrate im Rohschlüssel toleriert wird.
Ja.
Muss offensichtlich.
Ja.
So, wie kann ich daraus nachher einen brauchbaren kryptografischen Schlüssel gewinnen?
Durch diese, zunächst einmal diese Fehlerkorrekturverfahren, also man gibt einen Teil des Schlüssels preis und versucht diese Fehler auszumerzen.
Ja, aber dadurch kann ich ja nicht ausmerzen, dass in dem nicht preisgegebenen Restteil des Schlüssels nicht weiterhin Fehler vorhanden sind.
Das kann man aber sehr gut abschätzen, also über solche Quersummenbildungen. Das geht recht gut. Also für diese Bestimmung, ob ein Fehler vorhanden ist in einem Schlüssel oder nicht, muss man irgendwelche Quersummen oder Blöcke von Quersummen irgendwie bilden. Und damit gibt man wieder einen Teil der Informationen im ursprünglichen Schlüsselpreis. Aber man hat dann die Information, dass den Schlüssel, den man besitzt, dass der fehlerfrei ist irgendwann mal. Und dann muss man sich überlegen, wie komprimiere ich den Schlüssel, es wird dir nicht wirklich klar?
Na, wir können ja das schon glauben, aber ja? Wenn ich jetzt mal sage, du redest hier vor einem Saal voller Verschwörungstheoretiker und was sich jetzt aufdrängt als Überlegung ist, dass der böse Feind hat jetzt eine viel bessere Methode, um Photonen zu messen. Und wenn ich jetzt hier von 100 überhaupt nur 10 selber messen kann mit meinem, und ich bin der den Apparat aufgebaut hat, wie kann ich dann wissen, dass von den verloren gegangenen 90% nicht von jemandem, der bessere Technologie als ich kennt, Sachen gemessen wurden.
Ja, okay, das ist ein berechtigter Einwand. Also, der Witz ist, dass man mit dem Gesetz in der Physik eben sicherstellen kann, dass wenn ich ein Photon sehe, also eins von diesen vielen 100, die oder von diesen 10% oder 5%, die vielleicht wirklich bei mir ankommen, wenn ich in diesem Photon einen Fehler feststelle, einen gewissen Fehler feststelle, dann weiß ich aufgrund der Gesetze der Quantenmechanik, dass kein Abhörer was gemacht haben kann mit dem Photon, was irgendwie, also dann weiß ich entweder, er hat einen Fehler produziert bei der Messung oder er hat es nicht abgehört. Man kann es physikalisch zeigen, dass so eine Verschwörungstheorie nicht geht. Also man gesteht diesem Abhörer alles zu, was physikalisch möglich ist. Und physikalisch ist wesentlich mehr möglich, als man überhaupt machen kann. Also für alles, wofür man Hamilton-Operator hinschreiben kann, das ist sozusagen diese komplizierte Form von irgendeiner physikalischen Wechselwirkung, solange muss ich dieses System bei der Messung stören. Und wenn ich der Quantenmechanik glaube, sozusagen als neuer Glaubenssatz, den man hier einführt, dann ist eine berechtigte Frage halt. Dann weiß ich, dass keiner abgehört werden kann, wenn mein Fehler kleiner als eine bestimmte Grenze ist. Wenn ich jetzt in Frage stelle, ob die Gesetze der Quantenmechanik gelten, dann muss man sehr viel in Frage stellen. Und das ist nicht nur eine Frage der vielleicht politischen Einschätzungen.
Also wir setzen ja voraus, wir sind in der Lage, einzelne Photonen zu generieren, die eine definierte Polarisierung haben.
Richtig.
Was hindert jetzt einen Angreifer daran, dieses Photon, was ich da bekomme, also was er sieht, zu messen und genau dasselbe Photon nochmal zu generieren? Also
das verhindert ihn, also hindert ihn keiner daran, aber wenn ich sozusagen zufällig wähle, ob ich in dieser Horizontal-Vertikal-Orientierung, also in dieser bunten oder in dieser Plus-Minus-Richtung was lossende, dann muss ein Abhörer wissen, also in welcher dieser beiden Möglichkeiten ist es präpariert worden. Ansonsten wird er bei der Messung zuverlässiges Ergebnis produzieren und auch einen Fehler letztendlich beim Wiederaussenden erzeugen. Der Abhörer darf nur nicht wissen, in welcher Basis das wirklich losgeschickt worden ist. Deswegen wird er erst nach dem Nachweis auf der Empfängerseite drüber geredet. Okay. Ich lasse das hier vielleicht mal weg, weil das einfach nur so ein Zahlenmaterial ist, um das abzuschätzen. Und möchte dazu übergehen, irgendwie so ein Experiment vorzustellen, wie man so eine Übertragung in den freien Raum irgendwie machen kann oder wie man es gemacht hat. Also wir hatten ein Experiment durchgeführt, wo wir versuchen, diese Photonen durch Teleskope zu übertragen und nicht durch Glasfasern. Wir wenden eben auch dieses BB84-Protokoll an, wo wir die Informationen in die Polarisation von Photonen reinkodieren, weil es einfach geht, nehmen wir schwache kohärente Pulse als sozusagen Modell für diese einzelnen Photonen. Und wir haben versucht, irgendwas klein zu kriegen. Okay, also wir wollten nicht irgendwie diese riesigen optischen Tische mit lauter komplizierten Aufbauten produzieren, sondern irgendwas, wovon einem vielleicht der eine oder andere glaubt, dass man das mal in den PC reinbauen kann. Wir sind da natürlich nicht die Ersten, die sowas probiert haben. Der erste, der so ein Experiment aufgebaut hat, womit so ein Schlüssel übertragen worden ist, war Charlie Bernard selber, nachdem er versucht hat, so ein paar von seinen Experimentalkollegen davon zu überzeugen, dass das doch eine witzige Idee ist, war keiner so richtig daran interessiert. Also hat er sich gesagt, okay, muss er selber in seinen Bastelkeller gehen und so ein Kryptografiesystem zusammenbasteln und hat eine Strecke von 30 Zentimetern überbrückt. Okay, das war sozusagen dieses erste Experiment oder die erste Realisierung von so einem Quantenkryptografiesystem. Dann gibt es eine Gruppe in Baltimore, Jim Franzen, die haben über ein Stück vom Campus versucht, so eine Schlüsselübertragung zu machen mit relativ großen optischen Komponenten. Eine relativ große Gruppe um Richard Hughes in Los Alamos versucht seit längerer Zeit auch so eine Schlüsselübertragung zu machen und die haben so ein paar Kilometer erreicht in den letzten paar Jahren und letztes Jahr oder dieses Jahr ein Experiment vorgestellt, das eine Schlüsselübertragung über 10 Kilometer erreicht hat. Dann gibt es auch noch eine Gruppe in England, früher mal Royal Signals and Radar hieß die, dann haben sie sich umgenannt in Defense Research Agency oder so ähnlich. Mittlerweile ist dieser Laden kommerzialisiert worden und nennt sich Kinetic, aber es ist auch eine Forschungsgruppe, die schon recht lange auf dem Gebiet arbeitet und die so eine Schlüsselübertragung von 2 Kilometern mal erreicht hat. Und dann gibt es natürlich, kennt vielleicht jeder, auch die Gruppe in Genf um Nicolas Gisin, die versucht hat, das Licht nicht über einen freien Raum zu transportieren, sondern über Glasfasern. Und die sind mittlerweile so weit, dass man ein kommerzielles Gerät kaufen kann. Also es gibt die Firma ID-Quantique, nennt sich das, also kann man irgendwie nachsuchen, www.idquantique.ch, glaube ich. Da kann man so ein Quantenkryptografiesystem für, wenn ich mich nicht täusche, 100.000 Euro irgendwie kaufen. Und soweit ich weiß, also die letzte Information, sie haben noch keins verkauft, aber es ist ein funktionsfähiges System. Okay, ja genau, was ich jetzt mal zeigen wollte, war, wie dieses ursprüngliche System von Charlie Bennett irgendwie ausgesehen hat. Also als Experimentalphysiker lacht man jetzt drüber, aber er war trotzdem der Erste, der es wirklich gemacht hat. Also der hat als Lichtquelle auf der Alice-Seite hat er eine Leuchtdiode genommen, die einfach kurz ein- und ausgeschaltet und hat zur Präparation von dieser Polarisation, hat er einen Polarisationsfilter zunächst mal hergenommen. Also gibt es hier diesen Polarizer, ein paar Filter noch davor gestellt und dann sogenannte Pockels-Zellen verwendet. Pockels-Zellen sind Elemente, die ändern die Polarisation des Lichtfelds als Funktion der angelegten Spannung. Das ist so ein nichtlineares Material, ein Standardprozess, wenn man eine Hochspannung anlegt von ein paar tausend Volt, schafft man es, die Polarisation von einem Lichtfeld, meinetwegen von vertikal auf horizontal zu drehen oder auf irgendeinen anderen Winkel. Und er hatte zwei solche Zellen genommen, um einmal die Basis und zum anderen mal die Orientierung irgendwie einzustellen. Jedes dieser Kabel an diese Pockels-Zellen, die kodieren sozusagen eins von diesen Zufallsbits, die Alice reinstecken muss. Dann wurde dieses einzelne Photon sozusagen über diese freie Strecke von 30 Zentimetern geschickt auf eine weitere Pockels-Zelle, also wieder so ein Polarisationsdrehelement, das festgelegt hat, in welcher Basis dieses Photon wirklich gemessen wird. Und die eigentliche Messung passiert dann, also in einem horizontal-vertikal oder plus minus 45 Grad Basis. Und die eigentliche Messung passiert dann über so ein Kalzitprisma, also wieder so ein polarisationsfilterartiges Teil, die das Licht auf zwei Photomultiplier ablenkt, je nachdem, ob sie eine horizontale oder eine vertikale Polarisation haben. Und diese Kombination hier entspricht gerade diesem Empfängersystem. Okay, das war also dieses erste Experiment, was schon recht alt ist. Dann kann man sich fragen, was kann man da besser machen, dass man sowas vielleicht irgendwann in den Computer einbaut. Okay, zunächst mal kann man versuchen, diese aktiven Schalter, die sehr, sehr umständliche Elemente sind, zu ersetzen. Also irgendwie hat gesagt, ich habe selber nicht gehört, aber irgendwie hat gesagt, diese Polarisationswahl, da konnte man sehr einfach abhören, weil wenn man die Hochspannung an diesen elektrooptischen Kristallen irgendwie schaltet, dann hört man das von außen. Das macht jedes Mal Klack, wenn sich irgendwie so ein Ding ändert. Und das Wort abhören, das hat da also eine sehr, sehr wörtliche Bedeutung gehabt. Also man konnte einfach zuhören, welches Bit jetzt wirklich geschickt worden ist. Okay, also man möchte gerne solche Schalter ersetzen durch irgendwas, was auch einfacher ist. Und eine Möglichkeit besteht da drin, die sind auch sehr teuer, die Dinger, einfach nur ganz normale Laserdioden zu verwenden. Und zwar vier verschiedene, für jede Polarisation eine. Und man lebt davon, dass solche Laserdioden, die in jedem CD-Spieler eingebaut sind, sehr gut polarisiertes Licht aussenden. Okay, also die Polarisation haben wir mal gemessen, die sind besser als 1000 zu 1. Also 1000 Teile in der richtigen Polarisation, 1 in der falschen. Und bei so einer Messung werden wir wahrscheinlich nicht limitiert durch die Laserdiode, sondern durch unser Messgerät. Dann kann man versuchen, diese vier Polarisationen irgendwie zusammen zu kombinieren. Also jedes Bit oder jede mögliche Ausrichtung kriegt eine Laserdiode. Und dieses Licht wird dann sozusagen durch ein sogenanntes Raumfilter geschickt. Okay, dieses Raumfilter dient dazu, dass man die Information, von welchem dieser vier Dioden es kommt, und die Information steckt zum Beispiel in der Richtung, aus der das Licht genau herkommt, dass man die verwischt. Das ist wichtig. Sonst könnte ein möglicher Abhörer sich einfach hinten dran hinstellen und sagen, okay, jetzt hat die Diode geleuchtet und dann hat mal die Diode geleuchtet und könnte darüber Informationen über Basiswahl und die Polarisation bekommen, die eigentlich nichts mit der Polarisation des einzelnen Photons zu tun hat. Das heißt, man muss versuchen, solche Seitenkanäle wie die Ausbreitungsrichtung sehr gut zu unterdrücken, und hierzu dient einfach dieses Raumfilter. Man kann einfach physikalisch beweisen, dass dieses Raumfilter diese Ortsinformation komplett auslöscht. Okay. Und das ist auch so ein Punkt, wo man sich Gedanken machen muss, wie kann man sowas sicherstellen, dass das nicht abgehört wird. Okay. Was kommt jetzt? Jetzt kommt ein Bild, wie das Ding wirklich ausschaut. Also wenn man das einbaut in eine kleine Kiste, dann, also Laserdioden sind alle sehr, sehr klein, kennt vielleicht jeder. Die Elektronik, die man dazu braucht, um eine Laserdiode kurz ein- und auszuschalten, ist auch sehr klein. Das Ganze hat irgendwie auf ein paar Kubikzentimetern Platz. Und die Optik, die man dazu braucht, um das Licht dann in das Raumfilter überzuführen, die ist so klein, dass das alles in wenigen Kubikzentimetern Platz hat. Und ich habe so ein Ding einfach mitgebracht, wie es ausschaut. Wer Lust hat, kann nachher mal irgendwie sich das Teil anschauen. Also die Sendereinheit, das ist so ein Plexiglasdeckel drumherum. Wir können es auch rumgehen lassen, aber ich brauche das Ding nachher wieder. Also vielleicht, wer nachher irgendwie das anschauen will, es liegt hier. Und das ist einfach dieser gesamte Sender, also diese vier Lichtquellen und diese schnellen Schalter. Okay, was kann man auf der Empfängerseite machen? Auf der Empfängerseite war es wieder notwendig, dass man eine Zufallszahl hernimmt und die dazu verwendet, um die Messbasis festzulegen. Also im ursprünglichen Modell war hier so ein Polarisationsmodulator und eine Polarisationsanalyseeinheit. Okay, Das kann man ersetzen durch, also durch einen wahnsinnig schlauen Trick. Hier gibt es eine Frage. Okay.
Vielleicht, wenn ich das hier so hinhabe.
Ja, genau. Über diese Zufallsdaten, die man am Empfänger braucht, da gibt es doch schon welche, weil jedes Mal, wenn man weiß, dass man die falsche Sache gemessen hat, hat man doch eigentlich schon ein Zufallsbild erzeugt.
Das ist richtig. Es geht aber noch einfacher. Also, um wirklich festzustellen, ob es die falsche Sache war, die man festgestellt hat, muss relativ viel Kommunikation irgendwie ausgeführt werden. Das ist richtig, aber die könnte man sich sozusagen aufheben für den nächsten Prozess, das ist richtig. Aber es gibt noch einen viel einfacheren Trick. Und der einfache Trick geht so, ist, man verwendet einen 50-50% Strahlteiler. Okay? Ein 50-50% Strahlteiler ist sowas wie ein halbdurchlässiger Spiegel, bei dem ein Photon einmal durchgehen kann oder einmal reflektiert werden kann. Okay? Und jetzt je nachdem, ob es durchgeht oder reflektiert wird, mache ich die Messung in der einen Basis oder in der anderen Basis. Okay? Also wenn das Photon ankommt und meinetwegen reflektiert wird, sende ich es auf eine Analyseeinheit, die horizontal oder vertikal detektiert. Oder wenn es transmittiert wird durch diesen halbdurchlässigen Spiegel, dann setze ich hier was rein, was die Polarisation um 45 Grad dreht und weise dann die Polarisation in dieser plus-minus 45 Grad Basis nach. Und mit dem Verfahren habe ich diese Zufallszahlenquelle ersetzt durch einen einfachen Strahlteiler. Und das ist ein wahnsinnig einfaches physikalisches Prinzip und ist auch ein sehr guter Zufall. Also ich benutze einfach die Zufälligkeit, ob das Photon durchgelassen wird oder reflektiert wird. Und das benutzt praktisch diese quantenmechanische Unsicherheit, weil letztendlich kocht sich es auf daraus runter, um diese Zufallszahl hier zu erzeugen, ohne dass ich die noch groß zwischenspeichern müsste. Das ist eine Idee, die John Rarity und seine Kollegen hatten, die einfach wahnsinnig kompakt ist, weil man sich dann diesen Modulator und diesen Zufallszahlengenerator auf der Empfängerseite komplett spart. Und sich sozusagen das Leben ein bisschen schwer macht, weil ich sozusagen zwei Fotodetektoren mehr brauche, aber das ist ein wahnsinnig, wahnsinnig schönes Verfahren. Hier gibt es eine Frage irgendwie.
Hallo? Ja. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass der Spiegel die gleiche kryptografische Qualität eines normalen kryptografischen Zufallsgenerators hat. Dann funktioniert das auch so, aber wenn ich jetzt das Protokoll verstanden habe, müssen die sich danach noch einigen, welche Basis sie genommen haben jetzt für welche Bits, die gemessen wurden
beim Ziel. Das müssen sie sich einigen, wenn sie sozusagen sicher sein wollen, dass jeder Übertragungsversuch von jedem Bit klappt.
Genau.
Wenn sie sich überhaupt nicht absprechen, und das ist sozusagen die sicherste Art, diese Zufallszahlen unabhängig zu wählen, dann klappt das in 50% der Fälle.
Wenn sie sich nicht absprechen, können sie doch aber keinen Schlüssel ausmachen. Dann können sie nicht sehen, dann können sie nicht verifizieren, ob jemand mitgehört hat.
Die Verifikation, ob jemand mitgehört hat, die passiert nachher nur auf dem Ensemble, wo die Basis übereingestimmt hat.
Aber um zu sehen, ob die Basis übereingestimmt hat, müssen sie sich ja miteinander austauschen, welche Basis sie benutzt haben.
Das ist korrekt, ja.
So, und dieser Austausch, diese Information muss doch auch authentisch übermittelt werden. Also die muss sicher sein, dass die nicht von einem Man in the Middle gefälscht wurde.
Das ist richtig, ja.
So, das heißt, da habe ich dann wieder einen Kanal, den ich brauche, einen authentischen, sicheren Kanal, über den ich die Information übertragen muss, welche Basis ich benutzt habe.
Also ich muss sicher sein, dass das richtige Bit ankommt. Aber es kann jemand mithören.
Ja, aber ja, eben. Und der Kanal muss aber authentisch sein. So, das heißt, ich brauche einen authentischen Kanal, aufzubauen, oder?
Man muss nur sicherstellen, dass jemand nicht lügen kann. Also dass die Information nicht verfälscht werden kann. Ich könnte mir vorstellen, dass ich diese Information über einen Radiosender meinetwegen verbreite. Ein Radiosender ist relativ schwer zu fälschen. Also zwischendrin.
Das ist nicht theoretikerkompatibel. Also. Also ich gehe einfach davon aus, dass ich jetzt mit dieser Konstruktion wahnsinnig kompliziert baue ich mir eine Verbindung, die authentisch ist, also bei der ich mir sicher sein kann, dass die Informationen weder gefälscht noch abgehört werden können. So, das kann ich aber auch, wenn ich da kann ich nicht als Voraussetzung eine authentische Verbindung haben. Das ist Quatsch, weil wenn ich
die muss nicht, also ich meine, vielleicht weiß ich nicht genau, was unter authentischer Verbindung irgendwie verstanden wird.
Dass die Information nicht verändert werden kann während der Übertragung.
Ja, das ist aber was anderes als eine sichere Strecke. Also ich kann, also drum das Beispiel mit dem Radiosender. Ich kann beim Radiosender sicherstellen oder einigermaßen sicherstellen, dass die Information nicht verändert werden kann. Aber sie ist öffentlich. Oder ich kann was ich als Zeitungsanzeige irgendwo annoncieren. Das zu fälschen ist relativ schwierig. Aber es ist eine öffentliche Diskussion. Also sobald ich so ein Element habe, meinetwegen wie ein Radiosender oder wie eine Zeitung, Kann ich darauf aufbauen und mit diesem Verfahren kann ich zwischen zwei Parteien einen geheimen Schlüssel austauschen?
Okay, also ja, nee, ist klar, stimmt. Also den Fehler, den ich hatte, ist, dass es ja zusätzlich noch ja Verschlüsselung gibt und
Nee, also das ist sozusagen, okay. Das ist Bestandteil dieses ganzen Schlüsselerzeugungsprozesses. Das hört sich wahnsinnig kompliziert an, aber letztendlich ist es...
Bleibt aber da nicht mehr sehr viel Bandbreite übrig zum Schluss, oder?
Das ist richtig. Das, genau, also da komme ich vielleicht gleich drauf. Also dieser Empfänger, den kann man natürlich jetzt mittlerweile auch klein bauen, dank dieser hübschen Idee. Und dank der Tatsache, dass man keine Polarisationsmodulatoren mehr braucht. Und hier ist so ein schlechtes Foto davon gezeigt. Und wer es genau anschauen will, also das Ding, das ist ungefähr so groß. Das ist der gesamte Empfänger, der für die Polarisationsanalyse notwendig ist. Kann man nachher einfach auch anschauen und damit rumspielen. Wir haben so einen Glasdeckel drauf gemacht, dann geht auch nichts kaputt. Was man da drin erkennt, ist, sind diese 50-50 Strahlteile, also so ein kleiner paar Millimeter großer Glasklotz. Dann so ein Lambda-Halbleplättchen, also das war dieses doppelte brechende Material, was die Polarisation verändert um 45 Grad. Und hier dieser polarisierende Strahlteilerwürfel, der diese Unterscheidung zwischen plus und minus 45 Grad vornimmt. Hier gibt es diesen zweiten Strahlteiler, der die Horizontal-Vertikal-Unterscheidung vornimmt. Und was man hier sieht, sind so Aluminiumklötze, in die diese Fotodioden eingebaut sind, die die einzelnen Photonen nachweisen. Und damit die möglichst wenig Hintergrundereignisse geben, muss man die abkühlen auf ungefähr minus 20 oder minus 30 Grad Celsius. Und deswegen ist das Ganze eingebaut in eine Schachtel, dass man das sozusagen wasserdicht abdichten kann, dass kein Eis hinfriert an diese Fotodetektoren. Das ist ein praktischer Grund. Und hier hinten dran hängt dann die Auswerteelektronik, dass man diese Klicks auch mit einer genügend hohen Zeitauflösung feststellen kann. Aber das ist diese gesamte Empfängereinheit, die man hier sehen kann. Okay. Was man auch braucht oder immer noch braucht auf der Senderseite ist ein Zufallsgenerator, und zwar ein guter Zufallsgenerator, weil diese Zufallsbits nachher Bestandteil des Schlüssels sein werden, und ein schneller Zufallsgenerator. Also wenn man sozusagen sehr, sehr viele Pulse losschicken wird, die ein einzelnes Photon enthalten, weil nur sehr wenige wirklich ankommen, braucht man mit einer sehr hohen Rate gute Zufallszahlen, und das ist schwierig. Also wenn man nicht so einen Pseudo-Zufallszahlengenerator benutzen möchte, muss man auch einen physikalischen Prozess dazu heranziehen, der schnell diese Zahlen erzeugt. Und am einfachsten ist dies, oder am schönsten ist dieser Prozess, wie auch bei dem Nachweis der Photonen herangezogen wird, also dass ich ein Photon entscheiden kann, ob es durchgeht durch einen Strahlteiler oder reflektiert wird. Und was wir hier irgendwie zusammengebastelt haben, ist auch so ein quantenmechanischer Zufallszahlengenerator, dem solche Bits mit 20 Megahertz erzeugt. Okay. Genau, ich sollte vielleicht da noch dazu sagen, nee, sage ich nicht dazu. Also dieses Testgebiet, auf dem wir das Ganze dann ausprobiert haben, haben wir uns überlegt, wo machen wir das am hübschesten? Und da gab es diese zwei Gipfel relativ nahe an der Uni dran. Also nahe ist eigentlich nicht richtig, sind ungefähr 100 Kilometer, aber es ist ein recht breiter, recht schöner Abstand, wo kein Berg dazwischen steht. Okay, also wir haben uns einmal auf die Zugspitze gesetzt, dort gibt es ein kleines Labor, wo man ein paar so Spielsachen irgendwie reinstellen kann, und in ungefähr 24 Kilometer Entfernung dazu eine Hütte von einer Bergbahn, die man eben von der Zugspitze aus sehen kann, wo man auch so ein bisschen Optik und Rechner irgendwie aufstellen kann. Es war also diese zwei Berggipfel, wo wir versucht haben, diese einzelnen Photonen zu übertragen. Kann man sich fragen, warum macht ihr so einen Schmarrn und geht's auf den Berg? Und einer der Gründe ist, es ist nicht ganz einfach, Licht zu fokussieren über so eine lange Strecke. Und zwar nicht, weil es schwierig wäre von der Optik, oder weil man weil das physikalisch einfach schwierig wäre, sondern weil die Luft irgendwie turbulent ist. Jeder kennt es, wenn man Licht über ein Kornfeld schickt, also man guckt irgendwie im Sommer über ein Kornfeld oder über eine heiße Straße, dann sieht man den Horizont flimmern. Okay? Und dieses Flimmern, das wird verursacht dadurch, dass der Brechungsindex der Luft, wenn die Temperaturunterschiede irgendwie aufweisen an unterschiedlichen Stellen, dass sich der verändert. Okay, und dieses Flimmern, das führt dazu, dass man einen Lichtstrahl, den man über eine sehr weite Strecke fokussieren möchte, auseinanderläuft. Und zwar stärker auseinanderläuft, als es durch die Beugungsgesetze der Physik irgendwie bestimmt wäre. Also dieser Laserpointer hier, der wird wahrscheinlich nach 20 Kilometern vielleicht einen 20 Meter großen Spot erzeugen. Und es ist ein bisschen schwierig, ein einzelnes Photon auf 20 Meter Umkreis wirklich aufzufangen. Hier gibt's eine Frage.
Ja, zur Kryptographie bzw. zur Zufallszahlengeneration.
Ja?
Könnte man nicht einfach dass der Sender einfach ein Qubit sendet und sich sozusagen an sich selber und dann einfach mit Absicht, weil er kennt ja den Polarisationsfilter, den er vorher benutzt hat, und benutzt mit Absicht den falschen, und so hat er so den doch einen perfekten
Zufall. Das ist im Prinzip so was drin, man kann es noch einfacher machen irgendwie. Und dass man andere Fotodetektoren dazu hernehmen kann. Das wäre ich vielleicht noch ein bisschen darauf eingehen, die Fotodetektoren. für diesen Einzelphotonnachweis sind da ein bisschen zu langsam, dass der Prozess sehr effizient wäre. Es gibt aber Kryptografieverfahren, wo genau sowas gemacht wird. Also auch Quantenkryptografieverfahren oder Spielarten davon. Okay, also jedenfalls zurück zum Warum auf dem Berg ist, weil wenn man weit über dem Untergrund ist, dann ist dieses Flimmerproblem ist ein bisschen reduziert, weil man nicht mehr diese heißen Zellen hat, die am Strahl sozusagen reinlaufen und den dann irgendwie wegbiegen. Und wir hätten uns erwartet, dass wir mit einem 4 cm großen Lichtstrahl anfangen, also dieses einzelne Photon nehmen und aufweiten auf 4 cm mit einer ganz normalen Optik und das sozusagen nach 20 km weiter schicken, dann sollte sich das aufgeweitet haben auf ungefähr 20 cm. Und das haben wir nicht wirklich gesehen, weil es immer noch diese Turbulenzen gab. Wir hatten einen Strahl gesehen, der vielleicht 1 bis 2 Meter Durchmesser hatte, auch bei Wind und Wetter und allem möglichen. Wir hatten auch gehofft, dass wir eine relativ geringe Absorption haben, also sagt man immer so, wenn man in die Berge geht, herrscht klare Luft. Das ist manchmal der Fall und manchmal sitzt man in der Wolke drin. Und ein anderer Vorteil, den wir hatten, wo wir uns gedacht hatten, das ist ganz praktisch, um sowas mal auszuprobieren, ist wenig Hintergrundlicht. Also wenn man sowas in der Stadt ausprobiert oder in der Nähe von irgendwelchen Straßenlaternen, dann wird man sehr viel Licht sehen, was einfach der ganze Hintergrund macht von künstlicher Beleuchtung. Also es ist eine sehr, sehr einfache Bedingung, sowas anzufangen. Diese Messungen, die wir hier durchgeführt hatten, waren eine Nacht über die lange Strecke. Ja. Kann man sich auch fragen, inwieweit ist das relevant, aber okay, zeige ich erst noch mal ein paar Fotos irgendwie. Also was man hier sieht, ist eben Matthäus Halder, der Diplomant, der daran gearbeitet hat, vor diesem ganzen Teleskop und der Sendereinheit. Also diese kleine Sendereinheit, die da vorne liegt, die wurde noch an so ein selber geschnitztes Teleskop dran gebastelt, das man sehr genau ausrichten konnte auf diesen Empfänger. Der Empfänger, den sieht man hier irgendwie, kann man vielleicht erkennen, so ein kleiner grüner Punkt irgendwie auf dem anderen Ende zwischen den Seilbahnzeilen. Das war so ein Hilfslaser und das ist im Prinzip das gleiche wie so ein Laserpointer, nur eben grün, weil man das ein bisschen besser sieht. Ja, genau, hier hat jemand. Ja, klasse, genau. Das ist übrigens recht hell. Also wenn man das abends macht, dann also so ein Laserpointer hier, denkt man sich, ist mäßig hell, aber nach 20 Kilometern reicht es immer noch aus, dass man seinen Schatten sieht in der Nacht von so einem Laserpointer. Also das ist noch ganz nebenbei eine witzige Information. Okay, das ist jedenfalls der Sendereinheit. Was man da sieht, es gibt ein bisschen eine Justiermöglichkeit, wo man sicherstellen kann, dass man wirklich genau auf den Empfänger trifft. Und das ist nicht ganz einfach, weil der Empfänger nicht sehr groß ist und nach 20 Kilometern Entfernung was zu treffen, was vielleicht einen halben Meter groß ist, ist ein bisschen mechanisch irgendwie anspruchsvoll. Hier sieht man, wie dieser Tisch wirklich aussieht. Also man hat dieses Quellmodul, was die einzelnen Photonen erzeugt, mit den 4 Laserdioden drin, diesen Raumfilter, der im Wesentlichen nur aus 2 Lochblenden besteht, ein bisschen zwei Hilfslinsen noch, und eine Referenzfotodiode. Also um sicherzustellen, dass wir wirklich nur ein Zehntel Photon pro Puls lossenden, müssen wir das natürlich ab und zu nachweisen. Also um sicherzustellen, dass nicht irgendwie mal mehr Photonen rauskommen oder sozusagen, dass die mittlere Leistung irgendwie zu hoch ist. Deswegen gab es hier noch so einen Referenzfotodetektor. Und dann sieht man hier gerade noch am Rand so die Ausgangslinse, die das Licht eben aufgeweitet hat auf 4 cm. Okay. Das Ganze sitzt auf irgendwas, einer mechanischen Einheit, also hier kann man noch erkennen, so ein paar Mikrometerschrauben, dass man diesen Tisch genau genug ausrichten kann. Auf der Empfängerseite sollte jetzt kommen, irgendwann mal, genau, auf der Empfängerseite stand so ein Teleskop, also so ein kommerzielles Hobby-Astronomie-Teleskop mit einer Apertur von vielleicht 25 cm, das einen Teil dieses Lichts wieder aufgesammelt hat und dieser Polarisationsanalyseeinheit zugeführt hatte. Da hing auch noch eine CCD-Kamera dran, dass man sicher ist, dass dieses Teleskop wirklich auf den Sender ausgerichtet ist. Und das ist bei solchen Entfernungen irgendwie nicht ganz einfach. Okay, das war aber die gesamte Empfängereinheit. Darüber hinaus war nur noch ein PC notwendig, wo so eine Messkarte drin war, die den Ankunftszeitpunkt genau feststellt. Hier ist es nochmal aufgemalt. Das gesamte System besteht eben aus diesen 4 Laserdioden, einem Raumfilter, einem kleinen Senderteleskop, dem recht großen Empfangsteleskop und dieser Polarisationsanalyseeinheit. Hier ist noch ein Spektralfilter eingebaut, weil das ist nur so ein Trick, dieses Hintergrundlicht, was man auf dem Fotodetektor immer sieht, recht gut zu unterdrücken. Idealerweise nimmt man einen Filter her, was sehr, sehr schmal ist. Das hat den Vorteil, dass man Licht, was von sogenannten schwarzen Strahlern, also zum Beispiel der Sonne oder Mond kommt, recht gut unterdrücken kann. Das ist irgendwie notwendig, um diese Hintergrundrate sehr, sehr klein zu halten. Okay, Was man auch noch braucht, was ich nicht erwähnt habe, ist ein sogenannter klassischer Kanal. Also das, was vorher rot gemalt war, fällt mir jetzt gerade auf. Also wo sich Alice und Bob darüber unterhalten können, welche Messbasis irgendwie verwendet worden ist, ob Photon überhaupt angekommen ist und gegebenenfalls diese Fehlerkorrektur durchzuführen, braucht einen Kommunikationskanal, der eine relativ hohe Bandbreite hat. Wir haben da anfänglich rumgespielt mit irgendwelchen optischen Links und das hat auch mal funktioniert, aber irgendwann mal war es was dann vernünftig, einfach nur ein Telefon herzunehmen. Also das Problem war auch noch, dass auf einem dieser Berggipfel gab es keinen Telefonanschluss. Und das ist irgendwie ein bisschen blöd. Also diese Telefonmodems haben eine enorm schreckliche Bandbreite. Und haben irgendwie daraus gelernt, tups, da muss sehr, sehr viel klassische Kommunikation durchgeführt werden, um ein bisschen Schlüssel irgendwie aufzubauen. Hier sind mal zusammengefasst, wie diese Verluste ausgesehen haben, dass man mal so eine Idee kriegt, was da so gibt. Wir haben alle 100 Nanosekunden so einen schwachen Lichtpuls losgeschickt, weil wir eben limitiert waren durch unseren Zufallsgenerator mit 20 Megahertz. 0,1 Photonen pro Puls haben wir losgeschickt. Das heißt, im Mittel waren auf der Senderseite nur ungefähr 1 Million Photonen pro Sekunde irgendwie vorhanden. Dann geht ein bisschen was verloren in der Optik und sehr viel verloren über die freie Strecke. Letztendlich, weil man nur einen geringen Bruchteil dieses Lichtflecks dann wieder aufsammelt, geht ungefähr einen Faktor 100 verloren. Und dann gibt es nochmal Verluste in einem Empfangsteleskop. Das ist ein bisschen schrecklich hoch irgendwie als Physiker, wenn man das sieht, tut es einem wirklich weh. Ein bisschen was geht im Filter verloren und auch die Fotodetektoren haben nur eine endliche Nachweiswahrscheinlichkeit, also so ein Photon wirklich zu sehen. Und das führt dazu, dass wir vielleicht 1000 bis irgendwann mal 3000 Photonen pro Sekunde wirklich detektiert haben von diesen 10 Millionen Qubits, die wir am Anfang irgendwie loszuschicken versucht hatten. Das ist also nicht sehr viel, aber es reicht aus, um wirklich einen Schlüssel aufzubauen. Das, was hier mal aufgemalt ist, ist sozusagen die Ereignisse, die wenn man die Horizontaldiode irgendwie aktiviert war für ein bestimmtes Qubit und die Korrelation dazu, welcher Detektor wirklich Klick gemacht hat. Dann sieht man, wenn die wenn meinetwegen horizontales Licht losgeschickt worden ist, hat im Wesentlichen der horizontale Detektor Klick gemacht. In 50% der Fälle machen diese 45-Grad-Detektoren Klick. Das sind die Fälle, die bei dem Protokoll eigentlich vernachlässigt werden. Und ab und zu macht auch dieser falsche Detektor, also der Vertikaldetektor-Klick. Sowas sollte eigentlich gar nicht passieren. Okay, weil wenn ich horizontal losschicke, kann ich nie vertikal detektieren. Es passiert trotzdem und die Ursache hierfür ist, dass unsere Fotodetektoren ab und zu Klick machen, auch wenn gar kein Photon empfangen worden ist. Und das ist eine Eigenschaft, die alle solche Fotodetektoren irgendwie aufweisen. Hier gibt es eine Frage.
Ja, ich habe noch eine Frage. Nehmen wir mal an, man weiß, man hat Alice und man hat Bob und ja, wenn die beiden miteinander kommunizieren, dann kann man das nicht abhören, ohne dass man das merkt. Wie leicht ist es denn da, einen Man-in-the-Middle-Attack zu machen? Quasi wie, okay, zwischen den Bergen brauchen wir jetzt nicht sprechen drüber, genau, aber mal angenommen, ich weiß jetzt gar nicht, rede ich mit Bob oder mit Eve? Ist das, kann man das quasi auch ganz einfach ausschließen oder muss man dann wieder auf herkömmliche Verfahren zurückgreifen?
Also die eigentliche Authentifizierung zwischen Alice und Bob, da bietet die Quantenmechanik keine, oder diese Quantenkryptographie keine Lösung dazu.
Das heißt, ich kann die ganze Zeit eigentlich freundlich, sicher mit Eve kommunizieren.
Korrekt.
Und Eve kommuniziert mit Bob.
Korrekt.
Und ich habe...
Korrekt.
Okay.
Korrekt. Also, und dieses Authentifizierungsproblem, das muss man genauso lösen wie in der klassischen Kryptographie auch. Das ist also im Prinzip so, man hat ein anfängliches kleines Geheimnis und kann sozusagen mit diesem Kryptographieverfahren diesen Schlüssel einfach strecken. Oder dieses ursprüngliche Geheimnis strecken. Okay, hier gibt's eine Frage. Oder vielleicht reicht das Mikrofon bis dorthin.
Eine halbe Stunde. Und es gibt in den Quantenkryptographie auch diesen Geschichten von Quantencomputer und was das für Cryptanalysis alles bedeutet. Und ja, da wäre ich, wenn Sie darüber was erzählen können, wäre ich auch sehr interessiert.
Das wollte ich eigentlich ursprünglich vermeiden.
Ich glaube, wenig Leute haben vor, irgendwie von heute auf morgen so irgendwelche riesen Point-to-Point-Netze mit all ihren Freunden aufzubauen. Aber wir sind doch daran interessiert, wie schnell diese Wissenschaft dazu führt, dass ich vielleicht meine 4000 Bits RSA-Schlüssel im Eimer werfen kann.
Gibt es, glaube ich, im Moment keine seriöse Antwort drauf. Also es gibt einige Versuche, sowas zu knacken, aber das ist im Moment noch nicht absehbar, wie erfolgreich das ist. Also im Moment stehen noch gar nicht die physikalischen Systeme zur Verfügung, wo man interessant große Schlüssel wirklich aufbrechen könnte. Das ist vielleicht als kurze Story. Man lernt wahnsinnig viel Physik dabei oder sozusagen auch eine andere Art, Dinge zu verstehen, die man vielleicht von früher her kannte, aber dass das eine wirkliche Bedrohung ist für so RSA-Verfahren, würde ich mal sagen, ist im Moment nicht absehbar. Also die Frage, wenn man sie runterkocht, wann gibt es einen Quantencomputer, übermorgen oder doch erst in 2 Jahren, das glaube ich, da also muss man zurzeit keine Angst davor haben. Ja genau, also danke für den Tipp übrigens, dass die Zeit schon sehr weit fortgeschritten ist. Ich sollte vielleicht noch ganz kurz erwähnen dann am Schluss, dass was so die üblichen technologischen Grenzen irgendwie sind, die man hat. Und da würde ich sagen, das ist einmal sind die Fotodetektoren, die vielleicht bei ein paar hundert Pikosekunden Zeit unter Unsicherheit liegen. Die Dunkelzellraten, die je nach Typ vielleicht zwischen 50 und 50.000 pro Sekunde irgendwie liegen. Und Wiederholraten, also die Rate, mit der man nachweisen kann, also aufeinanderfolgende Photonen, die liegt ungefähr bei 1 MHz für die Art der Fotodetektion. Transmission von Übertragungsstrecken, mit denen man solche Verfahren am Laufen halten können wird, werden so bei 30 bis 40 dB liegen. Das ist so ein bisschen an der Untergrenze von den Verlusten von dem, was man für klassische Strecken toleriert, also wo man Signalregeneration macht. Aber es ist irgendwie machbar und eben die Gruppe in Genf, die haben schon, glaube ich, ihr System demonstriert über 67 Kilometer und also wo man das Licht nicht durch Glasfasern nicht durch einen freien Raum transportiert, sondern durch Glasfasern. Und ein wichtiges Limit ist eben die Rate, mit der man Zufallszahlen gut erzeugen kann. Genau, wozu kann man es einsetzen? Ist vielleicht ein bisschen spekulativ, weil das alles immer noch sehr, sehr experimentell ist, aber es ist vielleicht auch immer eine Kostenfrage. Also wie teuer ist so ist es so ein Kryptografiesystem oder so eine Quantenkryptografie einzusetzen im Vergleich zu bisherigen Schlüsselverteilverfahren? Und da glaube ich, dass wir den Beweis führen können, dass das irgendwann mal relativ billig wird, weil die Elemente, die man dazu braucht, wesentlich einfacher sind als diese Tamper-Safe Devices beispielsweise. Man hat eben auch diese langzeitsichere Kommunikation, die man bei diesen RSA-Verfahren nicht unbedingt hat. Und eben manche Gruppen bei uns in der Community träumen davon, dass man mit solchen Verfahren vielleicht Satelliten irgendwie mit neuen Schlüsseln versehen kann oder eben auch mit Hilfe von Satelliten wirklich einen Schlüsselaustausch über eine richtig große Entfernung machen kann, die vielleicht über diese 20 oder 60 Kilometer hinausgeht. Die Idee wäre dabei, dass man einen Schlüssel zunächst einmal auf einer Seite mit dem Satelliten austauscht und auf der anderen Seite sozusagen wieder dieser Schlüssel ausgetauscht wird mit einer Erdfunkstelle, die vielleicht auf einem anderen Kontinent irgendwie liegen. Das hört sich natürlich irgendwie jetzt ein bisschen gewagt an, so eine Spekulation, wenn man hier gerade mal 23 Kilometer durch die Luft schafft. Aber das ist gar nicht so wild, wenn man sich überlegt, dass das schwierigste Anteil einfach bei solchen optischen Übertragungswegen durch die Luft ist. Und wir glauben zumindest, also sagen wir das jedenfalls, dass die restlichen 580 Kilometer oder 590 Kilometer relativ einfach sind, weil man dort keine Luft irgendwie hat, die einem diese Optik irgendwie stören würde. Ein Riesenproblem hierbei ist, ja?
Ja? Wenn man jetzt motorisch begabt wäre und nur die Materialkosten zählen würde, was kosten denn die Geräte, die du hier mitgebracht hast?
Vielleicht 5.000 bis 10.000 Euro alles. Eher 5.000 Euro. Und das Teuerste dabei sind, sollte ich vielleicht dazu sagen, sind die Fotodetektoren, wo es zurzeit im Moment einen Hersteller gibt, der die wirklich gut machen kann und jeder kauft die natürlich dort. Das ist aber keine Technologie, die wahnsinnig anspruchsvoll ist. Und die ist nur deswegen so teuer, weil es einen Hersteller gibt und andere Firmen im Moment keinen Markt dafür sehen. EG&G. Mittlerweile heißen sie Perkin Elmer. Können wir nachher irgendwie drüber reden. Also, die nehmen 422 Euro für so eine Diode, wer es wissen will. Genau, hier sind nochmal ein Transmissionsspektrum, also wie durchsichtig ist so eine Atmosphäre, das ist irgendwo aufgeschnappt mal. Da sieht man, dass im sichtbaren Lichtbereich die Atmosphäre relativ transparent ist. Also das ist hier so ein Transmissionsspektrum vom Grund bis zum Ende der Atmosphäre eben. Und da sieht man, dass man weit über die Hälfte des Lichts bei bestimmten Wellenlängen irgendwie durchkriegt. Man muss nur vermeiden, bei Wellenlängen zu arbeiten, wo die Luft absorbiert, also Sauerstoff absorbiert oder Wasser absorbiert. Das ist nur vielleicht so am Rande. Jetzt mal schauen, was vielleicht noch interessant ist zum Erzählen. Genau. Wir haben versucht, so ein Ding irgendwie kleiner zu kriegen, also dass man nicht mehr diese Riesenaufbauten braucht und sowas in der Stadt zum Laufen zu kriegen. Also das ist ja also auf dem Dach von unserer Uni irgendwie was draufgestellt und es gibt ein anderes Teilgebäude, was ungefähr 500 Meter weit weg ist und da sind wir zurzeit dran am Spielen, dass man das System so klein kriegt, dass man das sich vielleicht vorstellen kann als kryptografische Absicherung von so Point-to-Point Optical Links zu verwenden. Was wir hier gemacht haben, ist mal zu gucken, wie ändert sich die Transmission als Funktion der Zeit. Und man sieht, also lange Zeit passiert gar nichts, das sind relativ geringe Fluktuationen, viel geringer, als wir uns das gedacht hatten in der Stadt. Also wir hätten gar nicht auf den Berg müssen, ist die Botschaft da dahinter. Aber Gebäude verbiegen sich irgendwie über die Zeit. Also das ist irgendwie, was man hier sieht. Nachts das Gebäude kalt wird, verbiegt sich das ein bisschen und man trifft das Ganze nicht mehr. Ich sollte nicht unerwähnt lassen, also was gibt es für Angriffsmöglichkeiten? Weil gerade hier vor der Community ist natürlich interessant, wie kann man sowas angreifen? Und ich habe versucht, überhaupt so ein paar physikalische Angreiftricks irgendwie einzugehen. Es gibt natürlich nur jede Menge Seitenkanäle, wo man aufpassen muss, dass man da nicht reinkommt, die auch physikalischer Natur sind, die teilweise elektrischer Natur sind. Also wie gut kann man solche Geräte wirklich abhören, wenn dieses einzelne Photon übersetzt wird in elektrische Pulse. Das ist natürlich auch immer möglich, muss man sich Gedanken dazu machen, wie man das abdichtet. Dann muss man aufpassen, dass man vielleicht diese Rohschlüssel oder diese ganze Information, die bei Alice und Bob rumliegt und hin und her geschickt wird, dass man die nicht irgendwie versehentlich auf einer Festplatte liegen lässt und die dann wer irgendwie abhören kann. Man muss sicherstellen, das ist vielleicht noch ein interessanterer Punkt, dass die Abschätzung des Fehlers, des Wissens von einem Abhörer, dass man die sehr gut macht. Man muss sich sehr genau überlegen, wie viel Wissen kann aufgrund physikalischer Prozesse mögliche Abhörer in diesem Kryptografieverfahren über den Schlüssel erlangt haben und muss dementsprechend seine Privacy Amplification Verfahren anpassen. Das ist eigentlich auch nur ein physikalischer Grund. Und ich glaube, zu Software-Angriffsmöglichkeiten sage ich einfach nichts, weil ich da nichts davon verstehe. Vielleicht noch ein bisschen physikalische Möglichkeiten, also so einen Seitenkanal irgendwie auszuräubern. Ja, zum Beispiel solche verschiedenen Laserdioden können auf unterschiedlichen Wellenlängen laufen. Okay, man könnte nicht nur diese Abstrahlungsrichtung der Laserdiode hernehmen, um Informationen, die gesamten 2 Bits zu bekommen, sondern auch die Farbe der Laserdiode. Und man muss eben da sicherstellen, dass sich diese 4 Laserdioden fast überhaupt nicht unterscheiden in ihren Wellenlängen. Und das ist ein relativ geschickter Trick, den man macht. Wenn man die nur sehr kurz anschaltet, dann ist die Wellenlängenverteilung von so einer Laserdiode sehr, sehr breit. Okay, anders als wenn ich so eine Laserdiode hier nur sehr lange angeschaltet lasse, dann läuft die irgendwann mal in einem Modus, wo sie sehr, sehr definierte Wellenlängen hat. Also dann ist dieses Spektrum sieht aus wie eine einzige Linie. Und da, wenn ich 4 solche Dioden verwende, kann ich die sehr gut unterscheiden. Und wenn ich das aber gepulst mache, dann weisen diese Laserdioden Spektren auf, die man nicht mehr unterscheiden kann. Man kann auch zeigen, dass man das gar nicht irgendwie schafft, die dann zu unterscheiden, wenn die Pulse kurz genug sind. Was gibt es sonst noch für so Angriffsmöglichkeiten? Ein witziger Trick ist noch, vielleicht nicht so witzig, diese Fotodetektoren, die kann man nicht nur elektrisch abhören, die kann man auch optisch abhören. Und zwar, wenn die so eine Lawine irgendwie ausgelöst wird, die einen Klick erzeugt, leuchten solche Fotodioden. Haben wir irgendwie festgestellt, mal in einem anderen Experiment, wir haben uns immer gefragt, warum sieht eine Fotodiode immer Licht, wenn die andere Klick macht, und da haben wir uns ein bisschen genauer angeguckt, und mit jedem Emissionsprozess sendet also so eine Fotodiode irgendwie 40 Photonen in einen bestimmten Raumwinkel raus, und die kann man also bequem dazu verwenden, um einfach abzuhören, was hat die Fotodiode eigentlich gesehen. Und das ist auch sind so Angriffsverfahren, wo man einfach von der Physik her aufpassen muss und eigentlich gar keine Quantenmechanik mehr dazu braucht, um sowas anzugreifen. Also sieht man so eine typische Denial-of-Service-Attacke auf dem Quantenkanal. Also man hat hier hinten sieht man gerade nicht den Empfänger und der Empfänger sieht auch die Senderseite nicht. Und wir haben relativ viel Zeit damit zugebracht, also eine Wolke zu sitzen und zu hoffen, dass die bald mal verschwindet und dass wir einfach eine vernünftige Transmission von Sender zur Empfängerseite irgendwie haben. Noch ein Problem, in das wir gelaufen sind, war, das ist nochmal Matthäus, hier ist jetzt unser erster Versuch, diesen klassischen Kanal aufzubauen. Also wir haben diese Umsetzer von 10BASE-T-Stecker auf irgendwelche Glasfasern genommen, den Laser weggesägt und die Fotodiode und was bisschen Stärkeres hingeschraubt an so ein Teleskop. Und das hat erstaunlich gut funktioniert. Also wir konnten mit 3 Stunden lang 2 Rechner miteinander reden lassen und dann fingen sie an, irgendwie dauernd abzustürzen. Und das hat uns dann sehr viel Zeit gekostet und haben uns irgendwie die Lektion gelernt, dass auch dieser klassische Kanal sehr gut funktionieren muss, dass so ein Kryptografieverfahren wirklich zum Laufen kommt. Also das vielleicht so als Bemerkung zu dieser Frage, wohin braucht ihr nicht einen sehr guten klassischen Kanal? Paar Bemerkungen noch, was vielleicht die Leute machen, die mit Glasfasern arbeiten. Also die können leider nicht diese Polarisationskodierung verwenden, weil Glasfasern Spannungsdoppelbrechung zeigen. Wenn ich eine Glasfaser irgendwie so schäbst durch den Raum lege, dann führt das dazu, dass die Polarisation verändert wird. Und die kann sich auch mit der Zeit, also die Veränderung der Polarisation kann sich auch mit der Zeit verändern. Meinetwegen die Glasfaser über eine Brücke läuft oder unter dem See liegt und dieses Kabel da hin und her schwappt. Und deswegen muss man andere Verfahren verwenden. Und das ist eben das, was ich vorher mal gezeigt hatte, also diese Codierung in zwei mögliche Ausbreitungswege oder in frühen und späten Ankunftszeitpunkt. Wenn man solche Methoden kombiniert, zusammen mit irgendwas, was diese Doppelbrechung der Faser wieder kompensiert, also diese Faraday-Spiegel werden da irgendwie eingesetzt, dass ein Lichtpuls von einer Seite losgesandt wird, irgendwie die Polarisation kommt völlig verbeult an, wird dann in ihr Komplement verwandelt und läuft die gleiche Faser wieder zurück, derart, dass es hinten aus diesem Strahlteil wieder genau gleich rauskommt. So ein Verfahren zusammen mit diesen Früh-Spät-Kodierungen verwenden diese Faserleute in Genf, um so ein Kryptografiesystem aufzubauen. Das läuft unter diesem Namen Plug-and-Play-System, sagen sie dazu. Weiß nicht, warum sie das so nennen, aber die Idee ist, dass man sozusagen keine Polarisationskompensation mehr an der Faser wirklich vornehmen muss. Da gibt es ja eine ganze Reihe anderer Gruppen, die das auch machen. Also in Schweden gibt es eine Gruppe. IBM selbst hat auch eine experimentelle Aktivität in der Richtung laufen. Jetzt glaube ich, komme ich schon langsam ans Ende. Genau, das ist auch noch ein Foto von den Genfer Leuten. Also die hatten eine Glasfaser genommen für so ein Experiment, was von irgendwo in Genf nach Lausanne, glaube ich, irgendwie über so eine Faser läuft, die unten im Genfer See irgendwie rumschwimmt und von der Post einfach angemietet worden ist. Es gibt auch noch, gerade in letzter Zeit, Entwicklungen, die eigentlich ziemlich interessant sind und die dazu führen, dass man vielleicht nicht so komplizierte oder langsame Module braucht. Das läuft unter dem Stichwort Quanteninformation oder Quantenkryptographie mit kontinuierlichen Variablen. Also diese Physiker-Jargon, was da verwendet wird, und was man meint, ist, dass sozusagen mal die Unsicherheit ausnutzt bei der Messung vom elektrischen Feld auf einem quantenmechanischen Niveau, wo man nicht Klicks anschaut, sondern man schaut sich wirklich das Lichtfeld an, also das elektrische Feld, was zum bestimmten Photon gehört oder zum bestimmten Lichtfeld. Weiß nicht, ob man das wirklich nachvollziehen kann, aber das ist eine sehr, sehr schöne Beschreibung, die man eigentlich auch kennt von Übertragungsstrecken über Modems. Okay? Also die ganze Nomenklatur und auch die Fehlerbehandlung, die kennen wir eigentlich von verrauschten Kanälen über klassische Telefonmodems. Also wo man versucht, einen verrauschten Kanal herzunehmen und möglichst viele Informationen reinzukodieren. Da malt man auch immer solche Phasendiagramme und also dann hat verschiedene Quadraturamplituden und versucht, solche einzelnen Flecken irgendwie reinzukodieren. Oder zu verwenden, um in eine einzelne Periode mehr als ein Bit reinzukodieren. Wenn man das geschickt macht, kann man irgendwie auch so ein Quantenkryptografieverfahren zusammenbasteln. Hat dann den Vorteil, dass man sehr, sehr schnelle Fotodetektoren hernehmen kann. Also bis in diesen Gigahertz-Bereich vorstößt, den die Telekom-Leute jetzt schon verwenden. Ist allerdings noch nicht so hundertprozentig klar, ob die klassische Kommunikation, die man dazu braucht, um aus solchen Verfahren was Vernünftiges zu gewinnen, ob das dann wirklich das schafft, die Verluste, die bei solchen Verfahren viel, viel schlimmer sind als bei diesem BB84-Protokoll, wirklich zu kompensieren. Also die Gruppen in Frankreich und Brüssel zusammen sind da dran am Arbeiten. Und es gibt in letzter Zeit einen relativ witzigen Vorschlag von einer Gruppe in Erlangen, an der Uni Erlangen, wie man dieses Verfahren, was auch noch einen technologisch sehr, sehr aufwendigen Lokaloszillator braucht, also das ist das, was im Modem sehr einfach per Software realisiert werden kann, muss man dort wirklich in optischer Hardware realisieren, dass man das hier nicht braucht. Und das ist vielleicht was in ein, zwei Jahren dem Ganzen wirklich zum Durchbruch verhilft. Ich könnte noch was erzählen zu verschränkten Zuständen, aber ich weiß nicht, ob man vielleicht mal kurz zehn Minuten, höre ich gerade, kann ich noch irgendwie hier die Leute zulabern. Also ich sollte vielleicht nur noch was zu verschränkten Zuständen erzählen, weil das wirklich Schöne ist, was Informationskodierung, Quantenmechanik so reizvoll macht und was weit über das hinausgeht, was man mit klassischen Rechenverfahren irgendwie machen kann. Also man kann nicht nur Linearkombinationen von Up und Down für ein einzelnes Teilchen kodieren, sondern man kann sowas auch versuchen für zwei Bits zum Beispiel zu machen. Also zwei Bits ist auch noch nicht so viel, aber was, da kommt schon rein, dass man nicht nur zwei komplexe Größen hat, Alpha und Beta, die man frei wählen kann, um den Zustand zu charakterisieren, sondern vier komplexe Zahlen. Okay? Man kann den gesamten Zustand von zwei Teilchen dann beschreiben als Linearkombination von den vier möglichen klassischen Zuständen für zwei Bits zum Beispiel. Und das ist einigermaßen spektakulär, so ein Zustand. Warum ist der spektakulär? Ich muss zwei Teilchen beschreiben, die nicht unbedingt auf einem Fleck sitzen müssen, in einer Art, wo ich dieses gesamte System beschreiben muss. Also ich kann nicht mehr sagen, Bit 1 hat diesen Zustand und Bit 2 hat einen anderen Zustand, sondern ich muss den gesamten System von diesem, den gesamten Zustand von den 2-Bit-Systemen als eine einzige Einheit beschreiben. Das ist eigentlich eine ganz witzige Eigenschaft, was so ein bisschen Vorstellungsprobleme macht, weil beim normalen Alltagsleben, wenn man 2 Kisten hat, die ein bisschen voneinander entfernt sind und jeweils ein Bit beinhalten, kommt man nie auf die Idee zu sagen, also ich kann das gesamte System nur als gemeinsamen Zustand beschreiben, würde man immer sagen, ja, in der Schachtel ist was drin, oder die Schachtel hat die Eigenschaft und jene Schachtel hat die andere Eigenschaft. Und das geht einfach mit diesen verschränkten Zuständen der Quantenmechanik geht es nicht mehr. Das sprengt einfach die Anschauung komplett. Zustände, wo man sozusagen keine eindeutige Eigenschaft mehr einem einzelnen Teilchen zuordnen kann, heißen verschränkte Zustände. Und sowas kann man hernehmen, um auch, ja genau, so ein typischer Repräsentant für solche verschränkten Zustände sind sogenannte Einstein-Podolsky-Rosen-Pärchen. Sozusagen, das ist eine Kombination, die ausschaut, Teilchen 1 ist Spin-Up, Teilchen 2 ist Spin-Down, oder aber minus der Kombination Teilchen 1 ist Spin-Down, Teilchen 2 ist Spin-Up. Okay? Wenn ein System in so einem Zustand vorliegt, kann ich nicht mehr sagen, Teilchen 1 hat eine bestimmte Eigenschaft. Das hat einfach nicht mehr. Alles, was ich sagen kann, ist, wenn Teilchen 1 in einem Zustand ist, muss Teilchen 2 in einem anderen Zustand sein. Dass sozusagen beide Teilchen sind immer entgegengesetzt polarisiert, aber kein Teilchen hat eine definierte Eigenschaft. Okay, und zwar gilt diese Eigenschaft jetzt speziell auch nicht nur in der Hoch-Runter-Basis, sondern auch in der Plus-Minus 45 Grad oder in der Links-Rechts-Basis. Und das sind eben sogenannte Singular-Zustände oder EPR-Zustände. Psi-Minus heißt der spezielle Zustand. Und okay, wie kann man jetzt solche Systeme einsetzen für Quantenkryptographie? Man hat so eine Quelle, die immer 2 unterschiedliche Polarisationen erzeugen oder eben dieses verschränkte Paar. Und man macht eine Analyse auf der einen Seite und eine Analyse auf der anderen Seite. Okay? Und wenn man jetzt zufälligerweise auf beiden Seiten die gleiche Messbasis wählt, eben auch zufällig, weil das eine Foto ist meinetwegen Grad durch, das andere auch Grad durch, man hat dann beide in der plus-minus 45 Grad Basis gemessen. Man weiß, beide Bits müssen unterschiedliches Vorzeichen haben, also wenn Alice 1 hat, hat Bob eine 0 und umgekehrt. Kann man sich wieder so ein BB84-Protokoll aufbauen. Okay? Man hat diesmal den Vorteil, dass man gar keine Zufallszahlen mehr künstlich erzeugen muss. Man hat noch darüber hinaus Möglichkeiten, was zu testen, also einen Abhörversuch an so einem System zu testen, mit der Verletzung von sogenannten Bell-Ungleichungen. Da ist man schon ganz, ganz tief drin in der Physik oder in der Interpretation von der Quantenmechanik, die man dazu hernehmen kann, zu überprüfen, ist dieses System abgehört worden. Okay? Und die physikalische Sichtweise, ob so ein System abgehört worden ist, besteht dann darin, kann ich dieses Ergebnis, was Alice und Bob dann teilen, oder diesen Schlüssel, den die aufbauen, beschreiben durch irgendein zusätzliches Wissen, was vielleicht noch ein Abhörer irgendwie beinhaltet. Und da haben viele Experimente gezeigt, nein, es geht nicht, gibt keine lokalen Variablen, oder sagen wir mal, es gibt keinen experimentellen Hinweis darauf, dass es sowas nicht gibt, dass es sowas gäbe. Und deswegen ist eben so eine Quelle auch geeignet, einen Schlüssel aufzubauen zwischen 2 Parteien und der Ausnutzung von relativ skurrilen Polarisationskorrelationen. Hier gab es irgendwo noch eine Frage. Hier lauter Fragen. Ich weiß nicht, vielleicht hier kurz. Den habe ich gesehen. Oder wo ist das Mikrofon am nächsten?
Hier, da. Ja, hört man mich? Ich höre mich selber nicht so.
Hallo? Er hört sich nicht gut.
Und zwar geht es um die Frage, man kann ja Quantensysteme auch simulieren.
Ja.
Die kann ich allerdings jetzt klassisch versenden und dann natürlich auch abhören.
Ja.
Gibt es da irgendeine Überlegung dazu, das dann trotzdem abhörsicher zu machen?
Solange ich ein quantenmechanisches System simuliere, muss ich diesen gesamten Zustand, also diese 4 komplexen Zahlen, irgendwie reinkodieren in irgendwas. Und sobald ich diese 4 komplexen Zahlen kenne oder auch nur eine bestimmte Teilinformation davon, weiß ich komplett, wie der Zustand ausschaut. Und man kann also durch Simulation von so einem System nicht diesen Gewinn an Sicherheit erzeugen, den einem das Quantensystem gibt. Weil ich also diesen Messprozess sinnvoll simulieren, die Sicherheit, die dadurch zustande kommt, dass ein Abhörer eine Messung an einem System vornehmen muss, die kann ich nicht vernünftig simulieren. Deswegen bieten simulierte quantenmechanische Systeme keine große Sicherheit. Simulierte quantenmechanische Systeme sind auch ineffizient. Also wenn man sagt, Mensch, prima, da kam jemand daher, der hat mit dem Quantencomputer gezeigt, man kann irgendwie Zahlen faktorisieren, kann man sich denken, ja, kann ich so ein Ding nicht einfach simulieren? Das geht nicht effizient. Also der Aufwand wächst irgendwie exponentiell mit der Anzahl der Bits irgendwie an. Jetzt gibt es 1000 Bemerkungen, wahrscheinlich.
Ich habe sogar ein Mikro. Okay. Edge, ich muss noch mal fragen nach der Uhrensynchronisation. Das ist mir nicht ganz klar, warum diese Uhrensynchronisation unbedingt nötig ist, weil ich könnte mir auch vorstellen, dass halt quasi Alice einfach Daten sendet,
ja,
und alles, was Bob auffängt, halt über den öffentlichen Kanal hinterher wieder verbreitet, ja, und dann Alice sagt, okay, ich nehme jetzt einfach das 100. Bit, das 200. Ja, und das 350. Deswegen ist eine Uhrensynchronisation nicht möglich. Und ich wollte fragen nach der Uhrensynchronisation hier beim EPR-Modell, wo ich eigentlich auch dann überhaupt gar nicht mehr sehe, warum die nötig ist.
Okay, also zunächst einmal die erste Frage, Uhrensynchronisation, die macht nichts anderes als sicherzustellen, dass wenn Bob sagt, ich habe das 300. Bit gesehen oder das 300. Photon gesehen, dass auch Alice weiß, welches Photon sie losgeschickt hat. Das ist die gesamte Uhrensynchronisation, die wirklich notwendig ist. Ja, wenn man so will, das ist, muss noch ein bisschen besser machen, dass man Hintergrund gut unterdrücken kann, aber das ist die gesamte Uhrensynchronisation, die es braucht. Hier auf der Seite braucht man eine Uhrensynchronisation, die so ein bisschen eine Folge davon ist, weil die Quellen nicht definiert arbeiten. Also die Quellen, die man hat für so ein ECHA-92-Protokoll, ich weiß nicht, ob da ein Foto kommt, genau so sieht der physikalische Prozess aus, sehen im Wesentlichen so aus, dass ich Licht auf einen nichtlinearen Kristall schicke, wo ein UV-Photon konvertiert wird in zwei Infrarot-Photonen, die dann diesen verschränkten Zustand irgendwie aufweisen. Und das Licht schicke ich dann in zwei Glasfasern rein und mache damit mein ECHA-92-Spielchen. Solche Quellen sind nicht deterministisch. Also ich kann nicht sagen, jetzt mach mir bitte ein Pärchen und dann wird das Pärchen erzeugt, sondern die produzieren die Pärchen in einer statistischen Reihenfolge. Das sind die besten Quellen, die es irgendwie zurzeit gibt. Ausschauen tut sowas, wie ich das Foto auch gerade da habe, relativ klein. Das kann man immer nur dann sagen, wenn man die alten Systeme gesehen hat, wo große Argon-Ionen-Laser rumstanden, die ein paar Quadratmeter optischen Tisch gefüllt haben. Das ist so ein System, was solche Pärchen erzeugt, was auch mit einer Laserdiode anfängt, erstmal blaues Licht draus macht, weil das hat man gemacht, als die blauen Laserdioden, die es mittlerweile gibt, eben noch nicht gab, und versucht aus diesem blauen Licht dann zwei Infrarotphotonen zu machen. Also eins geht in diese Faser und das andere geht in diese Faser. So schaut so ein System aus. Aber solche Quellen sind nicht deterministisch im Erzeugen von solchen Pärchenzuständen. Ich glaube, ich bin jetzt mittlerweile auch so ein bisschen am Ende angelangt. Deswegen muss ich kurz hier vielleicht die Zusammenfassungsfolie zeigen. Also ich habe zu zeigen versucht, dass ein relativ einfacher Aufbau möglich ist für so ein Freiraum-Quantenkryptographiesystem. Also einfach heißt, man kann sich die Module jeder anschauen. Das ist wesentlich einfacher als die komplexen Systeme, die mittlerweile in Hardware-Kryptographiesystemen eingesetzt werden. Auch wenn das jetzt vielleicht noch aufwendiger ausschaut oder kompliziert erklärt worden ist. Man braucht nun wirklich sehr, sehr wenig Hardware, um sowas zu realisieren. Das funktioniert über gewisse Strecken, die fast schon irgendwie nahe hinkommen an was Nützliches, wenn man es über einen Freiraum macht. Man könnte sich vorstellen, dass man so ein Ding irgendwann mal in den PC reinbaut, obwohl es vielleicht noch ein bisschen handlich ist und die PCs werden immer kleiner, sodass der Job schwierig wird, sowas vielleicht in den Laptop reinzubasteln. Man kann sich überlegen, man muss natürlich eine bessere Filterung des Hintergrundlichts noch zustande bekommen. Also was wir gesehen haben, diese 1500 Bits pro Sekunde sind bei einer bestimmten Fehlerrate einfach limitiert durch Fehlereignisse, die von anderen Photonen erzeugt werden. Da gibt es aber physikalische Ideen, wie man das machen kann oder besser machen kann, jedenfalls als wir gemacht haben. Und man könnte vielleicht davon träumen oder das als realistisch ansehen, dass man zwischen verschiedenen Bankgebäuden oder Teilfilialen von der Firma seine optischen Links vielleicht kryptografisch absichert mit solchen Verfahren, weil sie vergleichsweise einfach sind. Und was irgendwie weitergeht, das sind eben solche ECHA-92-Protokolle, wo man gar keine Zufallszahlen mehr erzeugen muss. Und Leute, die viel Geld für Satelliten haben, sagen, man könnte sowas auch machen zwischen der Erde und einem Satellit, um dann die wirklichen Längenprobleme, die durch die Verluste in dem Transportmedium gegeben sind, zu überbrücken und dass man vielleicht einen Schlüssel austauschen kann zwischen zwei Parteien, die sehr weit auseinander sind. Okay, und jetzt kommt die Folie, wo drauf steht, wer da alles mitgeschafft hat. Es ist also nicht nur die Leute, die ganz vorne drauf standen, sondern hier sind eine ganze Menge Leute, die in unserer Gruppe mitgearbeitet haben. Und das sind nicht nur irgendwie Leute, die auf einem Kryptografieprojekt arbeiten, sondern da arbeitet jeder irgendwie so ein bisschen zusammen. Wir haben auch eine Zusammenarbeit mit den Leuten von Kinetic oder von dieser britischen Firma eben und mit anderen Universitäten in Danzig und eben wie gesagt die Leute, von denen wir unser Geld kriegen, mit denen wir rumspielen können. Das war's, glaube ich mal. Recht herzlichen Dank. Vielleicht sollte ich fragen, wer Fragen hat. Genau, oder noch nicht gefragt hat. Hier gibt's Fragen. Aber keine Mikrofone mehr. Also kann auch jeder herkommen, irgendwie ist.
Ja, kommt schon welche. Das ist, glaube ich, einfacher.